Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Ich fange jetzt einfach mal an. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Thilo Mischke Uncovered Podcast. Eigentlich habe ich ja versprochen, dass wir eine Folge über die Philippinen machen. Und wie so oft in meinem Leben, und das ist jetzt ein guter Einblick auch in mein Leben, habe ich alles wieder durcheinander gebracht. Wir haben nämlich mit einem neuen Film begonnen, mit einem neuen Projekt. Und bei diesem Projekt macht jetzt gerade noch Ben mit, den ja auch einige Hörer und Hörerinnen aus dem Podcast schon kennen. Ben, den ich eigentlich nicht mag, aber mittlerweile mögen wir uns. Mittlerweile mag ich dich sogar richtig und verbringe gerne Zeit mit dir. Ben ist auch Kameramann für Uncovered und er dreht eben, nee, jetzt hier bist du nur in Funktion des Tonmanns.
In Anführungsstrichen nur, ja.
Ich hätte dich gerne auch als Kameramann gehabt, aber dieses Projekt sieht nur eine Kamerafrau in diesem Fall vor, mit der man auch mal einen Podcast machen kann, nämlich was heißt es, Kamerafrau zu sein. Aber bevor es losgeht, möchte ich sagen, diese Folge wird präsentiert vom Mobilfunkanbieter Five. Das möchte ich sagen. Das ist unser Sponsor für die Folge. Ich bin froh, dass wir mittlerweile auch Werbung in diesem Podcast haben, weil das heißt, dass wir offensichtlich auch die Leute bezahlen können, die über mich hinaus mit diesem Podcast zu tun haben. Samira zum Beispiel bei ProSieben. So, es gibt Leute, die das schneiden. Die werden ja alle nicht bezahlt. Ich habe ja auch nichts verdient damit. Jetzt aber verdienen wir langsam ein bisschen was damit und deswegen finde ich das vollkommen okay. Und ich hatte ja auch den Hörer und die Hörerinnen gefragt, ist das okay für euch? Und da haben tatsächlich alle gesagt, es ist okay. Ich erzähle das jetzt gerade, fällt mir gerade auf, Ben, nicht dir erzähle ich das, nicht dem Hörer. Warte, wo sind wir gerade? Wir sind in Leipzig-Delitzsch.
Wer ist denn eigentlich Five?
Five ist ein Mobilfunkanbieter.
Ah ja.
Und die haben so Gaming-Tarife. Dazu kommen wir dann aber nochmal in der Werbeunterbrechung später. Das sehen wir. Also wir wollen es auch nicht übertreiben mit der Werbung in diesem Podcast.
Hat mich aber tatsächlich wirklich interessiert.
Das ist irgendwie so, da kannst du so gamen und gleichzeitig telefonieren. Mhm. Also nicht beim. Also das ist ein Telefon, das ich kann die Daten nicht auswendig. Das kann so ganz krasse Sachen und irgendwie läuft eigentlich gefühlt wie eine PlayStation 5 in der Hand. Das ist wieder Werbung.
Aber ich
nein,
sagen,
das hat damit nichts. Ich möchte das jetzt nicht weitermachen. So. Wir sind in Leipzig-Delitzsch, Ben und ich, und wir haben hier einen Menschen getroffen, der von Armut betroffen ist, nämlich als Langzeitarbeitsloser. Und ich hatte mir irgendwie so mal auch gedacht bei diesem Film, den wir jetzt machen, auch weil Corona ist. Sag mal, kannst du mal im Navi eingeben, das Schreberbad?
Mach ich.
Schreberbad, genau. Mhm. Ben und ich fahren jetzt nämlich schwimmen und wir nutzen diese Zeit, dass wir diesen Podcast aufzeichnen. Jetzt warte ich darauf, dass er...
In der Schreberstraße in Leipzig.
Das kann sein, ja.
Mhm.
Und wer mir bei Instagram folgt, sieht, dass ich sehr, sehr gerne sehr viel schwimme. Und ich versuche auch auf Drehs immer schwimmen zu gehen. Also egal, ob Leipzig-Delitzsch oder Bagdad, ich gehe da in die Schwimmhalle. Also muss ich mir dann, glaube ich, einfach sagen, wo wir dann fahren müssen.
Na.
Also jetzt muss ich links, rechts, geradeaus.
Geradezu in die Bitterfelder Straße. Also da lang. Nee, warte mal, nach links.
Links muss ich, glaube ich, ne?
Ja.
Jo. Und also ich entschuldige mich jetzt schon mal für die möglicherweise maue Tonqualität, weil ich nämlich auch noch mein Podcast-Aufzeichnungs-Equipment zu Hause vergessen habe und das jetzt mit dem klassischen Uncovered-Aufzeichnungs-Equipment mache. Und es müsste eigentlich gehen. Ben hat auch einen Kopfhörer auf. Ben sagt, die Tonqualität ist dufte.
Also ich finde es gut. Ich würde es so senden.
Okay. Naja, wo haben wir stehen geblieben?
Wir müssen jetzt doch nach links tatsächlich. Wir haben uns verfahren schon ganz am Anfang. Ich war doch nach rechts gefühlt richtig.
Wir machen einen Film, wie gesagt, über Armut und ein bisschen auch, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Bild, was wir vermittelt bekommen durch Medien, nämlich durch RTL 2 hauptsächlich und Bild, was ist eigentlich Armut, komplett verfälscht ist. Also wir denken ja, glaube ich, in Deutschland Hartz IV bedeutet, du bist irgendwie so... Du benutzt eine Fahrkarte, um dir den Arsch abzuwischen.
Du bist geistig gestört.
Du bist geistig gestört. Du irgendwie so, bezeichnest irgendwie Mortadella als Biowurst und irgendwie lebst verwahrlost in Schimmelbutzen und bist eigentlich total kaputt. Und ich glaube, dass die Idee dieses Programms ist es. Ben ist auf jeden Fall ein super Navigator.
Ich habe es nicht ganz gerafft, dass ich dich jetzt führen muss.
Du musst nur. Ich
führe dich jetzt.
Und du darfst
einfach geradezu jetzt.
Danke.
Bitte.
Weil ich die Stimme vom Navigationssystem nicht immer in dieses rein... Du bist sozusagen das Navi. Also, die Idee von so Programmen ist immer so, dass man herabgucken kann. Mhm. Und das schadet einfach allen Menschen in Deutschland, die von Armut betroffen sind. Und wir haben uns gedacht, wir machen jetzt einfach mal einen Film um dieses... So, wie sieht die Wirklichkeit aus? Also, wie sieht Armut in Deutschland wirklich aus? Und dazu werden wir jetzt auch, glaube ich, einige Podcasts machen, weil wir den ganzen Mitte Juli bis Anfang August sind wir damit beschäftigt. Und dann lässt sich, glaube ich, einiges zu machen. Und du, ich meine, dich habe ich ja so als Kirchenmaus auch kennengelernt, lustigerweise. Deswegen wollte ich mit dir auch den ersten Podcast machen, weil du bist eigentlich ein Beispiel dafür, dass irgendwie Armut einfach auch jeden betreffen kann. Also du hast Abitur, du hast irgendwie auch mal so getan, als würdest du studieren, so wie ich.
Ja.
Du bist irgendwie einigermaßen gebildet, würde ich sagen.
Dankeschön.
Du bist fleißig, ehrgeizig und irgendwie trotzdem hast du ALG zweimal bekommen.
Ich habe ein gutes Jahr Hartz IV bekommen. Ja. Und ich habe lange Zeit tatsächlich wirklich in Armut gelebt, kann ich so sagen. Aber halt auch schon relativ früh. Also.
Ich weiß, wie war das denn? Also bei mir war das so, das wird auch Thema in dem Film werden, dass ich als Kind jetzt auch nicht in den reichsten, ich war jetzt nicht irgendwie so Ossi-Elite oder sowas, dass es irgendwie uns blendend ging und wir irgendeine Datsche irgendwo bei Berlin hatten, sondern das ging uns eher so normal bis schlecht, aber ich habe es halt auch nicht gemerkt. Aber ich meine, und dann gab es ja immer dieses Schreckgespenst, Hartz IV. Also
heutzutage.
Ja, schon immer, glaube ich, ne? Sozialhilfe war es früher.
Na, aber Sozialhilfe war damals noch nicht so schlimm. Also ich glaube, mit ALG II, um es mal richtig zu benennen, ist es erst so richtig schlimm geworden, Anfang der Nullerjahre. Ich glaube, da fand dann erst diese richtige Massenverarmung statt.
Wichtig, also wenn du kannst auch sagen, ich will darüber nicht reden.
Ich rede darüber sehr gerne, weil ich...
Jetzt, also was ist passiert, dass du plötzlich ALG II bekommen hast?
Naja, man muss ja, glaube ich, da viel früher anfangen, weil du ja in...
Achso, bevor du weiterhältst, jetzt für den Hörer. Also wir machen das jetzt folgendermaßen. Ben und ich fahren jetzt zum Schwimmbad.
Ach ja.
Dann kommt Werbung. In der Zeit gehen Ben und ich schwimmen. Und wenn wir wieder zurück nach Leipzig-Delitzsch fahren, ist der zweite Teil des Podcasts. Wenn wir uns aber nichts zu erzählen haben, können wir auch noch am ersten Teil wieder aufhören. Aber erzähl jetzt erstmal, also das wollte ich nur dem Hörer mal so als Struktur für diesen Podcast geben.
Ja.
So.
Genau. Also Armut beginnt ja, glaube ich, schon relativ früh. Also Armut wird ja auch ein bisschen vererbt, in Anführungsstrichen, oder wird so weitergegeben von der Elterngeneration über auf die nächste. Und ich bin halt schon in relativ sparsamen, in spärlichen Verhältnissen groß geworden. Das hast du natürlich als Kind damals nicht so realisiert und auch nicht so wahrgenommen, weil sich die Eltern viel Mühe gegeben haben und trotz dessen man nur eine Hose hatte, die trotzdem irgendwie immer gewaschen hat und dann auf den Heizkörper gepackt hat, damit man nächsten Tag wieder eine saubere Hose hat oder so. Und dann wurde selber gekocht.
Aber das ist zum Beispiel, wenn du mir das so beschreibst, eher so krass normal.
Weiß ich nicht, ob es normal ist. Also mit vier Kindern.
Du hattest auch vier Geschwister.
Drei Geschwister, wir waren zu viert. Und dann habe ich Abitur gemacht. Und da ist es erst so richtig auffällig geworden. Und die anderen konnten sich dann irgendwie schon ein Handy gehabt, so Ende der 90er. Ja. Oder haben irgendwie die krassen Markenklamotten. Ich wurde so gehänselt.
Wurdest du, ja?
Ja, ja, extremst. Und dann habe ich halt probiert, irgendwie so in der 8., 9. Klasse noch irgendwie dazuzugehören. Hab dann irgendwie so Fishbone-Klamotten mir von meinem ersten selbstverdienten Geld gekauft.
Das gab's bei New Yorker, ne?
Genau, weil es damals so die Marke war, die man anziehen musste, um cool zu sein, in Anführungsstrichen. Und Ja, und dann habe ich mir da von meinem ersten selbstverdienten Drossbar-Geld, weil ich eben so Drossbar-Prospekte mit 13, 14 ausgefahren, war ich dann mit meinem Vater, weiß ich noch, in New Yorker und habe dann so Fischbone-Klamotten gekauft und dachte, cool, jetzt gehörst du dazu.
Das war bei uns ja eher so Trottelkleidung.
Ja, hat natürlich nicht funktioniert, weil irgendwie, wenn du einmal so Outsider bist, dann bleibst du halt irgendwie der Outsider. Und dann habe ich es irgendwann einfach sein lassen und habe das auch nicht weiter irgendwie jetzt versucht, ja, in Anführungszeichen, ja, wie soll ich sagen, so mehr nach außen zu sein, als ich tatsächlich bin, sondern habe das dann einfach dann irgendwann in der 11., 12. dann Secondhand-Klamotten, dann hat man das irgendwie gepflegt, dass man gesagt hat, die Einzigartigkeit oder die Besonderheit macht man über den Kleidungsstil. Es muss nicht teuer sein, aber das macht man halt einfach über die Improvisation, über Stil an sich. So. Ja,
heute trägst du nur kurze Hosen und Unterhemden,
sag genau. Ich
nicht. So, egal, wie kalt es draußen ist, kurze Hose, Unterhemd, Ben schwitzt eh alles durch.
Genau, weil ich immer unter Strom stehe. Genau, und dann Abitur gemacht und dann Zivildienst. Dann habe ich alleine gelebt, beziehungsweise in der WG. Und dann hat sich das irgendwie so weitergetragen. Und dann habe ich auch so Anfang der 20er nicht so richtig gewusst, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und habe dann mich so mit kleineren Jobs, Nebenjobs irgendwie so durchgeschlagen. Habe am Theater gearbeitet.
Aber das klingt ja alles noch normal. Das
ja.
Klingt ja alles nach so, wie so ein Leben Anfang 20 eben zumindest in Berlin, Potsdam abläuft.
Ja, genau. Kann man noch so sehen, ist dann die Frage. Also ich habe damals halt auch schon angefangen, so Schulden anzuhäufen.
Das ist es nämlich, glaube ich, dieses Schulden.
Ja. Aber nicht Schulden so en masse, so Tausende oder so, sondern ich hatte dann mal in der WG Mietschulden, konnte irgendwie eine Miete nicht bezahlen und dann die zweite. Und dann hat das dann halt auch irgendwann so am, also hat mir sich das halt einfach auch hart gewurmt und macht auch ein, also hat mir ein extrem schlechtes Gewissen gemacht. Und dann vergräbt man sich und dann ja, kommt man nicht mal aus dem Zimmer und dann kommt eins zum anderen. Dann bin ich irgendwie in der Zeit auch wieder zurück zu meinen Eltern aus der WG ausgezogen. Die haben die Kosten damals dann für mich übernommen. Waren, glaube ich, 2 oder 3 Mieten, die sie dann bezahlt hatten. Und dann habe ich bei meinen Eltern gewohnt eine Zeit lang. Und dann bin ich mit meiner damaligen Freundin zusammengezogen und habe dann gesagt, okay, jetzt machst du mal was Seriöses. Und habe studiert an der FU, Geschichte und Politik.
Bist du wirklich hingegangen?
Ja, ich bin, ja doch, wirklich, ich bin anfangs hingegangen. Ich bin anfangs hingegangen und habe aber gemerkt, ich kriege das nicht so richtig hin, das alles miteinander zu handeln. Also diese Struktur aufzubauen mit 25, 26, also jetzt wieder lernen, disziplinieren, nebenher arbeiten gehen, habe auch nicht besonders viel BAföG bekommen. Meine Eltern haben mich nicht unterstützt, beziehungsweise konnten es zu dem damaligen Zeitpunkt auch überhaupt nicht. Genau, und dann habe ich mich dann auch irgendwann aus der Uni so nach und nach immer wieder so zurückgezogen, habe dann auch Sachen geschwänzt, war dann zu Hause und ja, und bin zu Vorlesungen nicht mehr gegangen und dann auch zu Prüfungen nicht gegangen und das hat dann irgendwie sich ziemlich so, ja, tatsächlich damit in die Psyche dann auch so reingefressen.
Aber du schreibst ja da so ein bisschen diesen Lebenslauf von 40% der Studenten wahrscheinlich.
Also ja, nur mit dem großen, Unterschied, dass für mich dann halt auch irgendwann so andere Dinge dann als Flucht dann irgendwie gedient haben, um aus diesem Ding irgendwie auszubrechen. Also ich habe dann relativ viel dann auch an Drogen konsumiert und hatte dann wirklich mit 26, 27 einen krassen Absturz. Ja. Also wirklich, mir ging es dann richtig, richtig schlecht. Also ich war dann in einer tiefen Depression, weil ich dann so mit 27 zurückgeguckt habe, so meine Schulkameraden, Schulfreunde gesehen habe, die schon so fast mit ihrem Studium fertig waren. Die ersten haben irgendwie Kinder bekommen und
du kanntest den Türsteher im Berg.
Ja, ich kannte Sven Mark war ziemlich gut und der hat mich auch so sehr gemocht, dass er mich immer reingelassen hat.
Ja, das ist aber nichts wert.
Es ist tatsächlich nichts wert, aber darüber denkst du erst mit Ende 20 so das erste Mal so richtig nach. Ich habe irgendwann diesen Begriff Quarter-Life-Crisis gehört, der das so beschreibt. Ja. So Mitte 20, Ende 20 das erste Mal zurückzuschauen, zu gucken, wo stehst du eigentlich und was hast du mit 19, 20 dir eigentlich vom Leben vorgestellt und jetzt eierst du so mit 27 noch rum. Und dann habe ich mir Hilfe gesucht und genau. Und habe dann in der Zeit, wo ich halt im Krankenhaus war, beschlossen. Ja, genau. Ich war da fast 3 Monate. Um mal komplett rauszukommen aus dem ganzen Kreislauf.
Aber das Krasse ist, was du gerade beschreibst, ist dieses, was ich für die Recherchen, die wir letztes Jahr auch gemacht haben, für diesen internationalen Teil dieses Armutsfilms.
Warte mal, dein Ton läuft nicht, sehe ich gerade.
Seit wann?
Das ist natürlich doof, weil dass man das gleichzeitig nicht... Warte mal kurz, du musst mal schnell ranfahren.
Ja, ich kann dir da ran. So, no link, nee.
Warte mal, dann ist dein...
Ja, die Funkstrecke aus.
Die Funkstrecke aus. Ich gebe dir mal kurz einen anderen...
Also meine ist... Oder schließt den Akku einfach an.
Nee, guck mal, ich gebe dir einfach eine andere. Die, schnell den Akku, dann können wir das tauschen. Ja, das ist leider das Prinzip des Life-Seins.
Ja, das finde ich. Ich mag das ja. Normalerweise müssen wir das ausschneiden, aber...
Wir finden schnell eine Lösung. Aber jetzt bist du wieder online.
Jetzt bin ich wieder da.
Jo.
Gut, dann mal gucken, ob der wann... Na, wissen wir nicht, aber vielleicht hat man mich ja verstanden.
Ich habe mir ein bisschen was gehört, also du bist ja nicht so weit weg.
Na, hoffentlich war dann die Anmoderation und so drauf mit...
Die habe ich noch gehört, da habe ich auch noch drauf geguckt.
Also wir hatten gerade ein kleines Tonproblem, das haben wir jetzt gelöst und wir waren stehen geblieben bei, genau, was ich gerade sagen wollte. Und zwar, was eben so oft ist, was mir auch aufgefallen ist bei den Recherchen für diesen internationalen Teil dieser, unseres Armutsfilms, dass echt in ganz großen, in ganz häufigen Fällen, nee, in sehr häufigen Fällen einfach der psychische Zustand des Betroffenen damit zu tun hat.
Ja.
Also dass es nicht ist, wie man so oft kolportiert, Dummheit, Faulheit, irgendwie Antriebslosigkeit ist, sondern dass es oft wirklich die Seele ist, die einem da selber im Weg steht,
ja.
Sich diesem, dieser Vorstellung von was ist Erfolg, was ist kein Erfolg, im Weg steht.
Einfach. Naja, ich habe einfach keinen Sinn darin gefunden, mich irgendwie herauszukommen, jetzt irgendwie eine Perspektive aufzubauen, jetzt für irgendwas zu brennen oder irgendwo hinzustreben, zu sagen, das mache ich jetzt und das mache ich gerne und dafür setze ich mich auch ein und da gehe ich dahin und mache das und hier und kümmere mich halt einfach um mich und mein Leben. Ja. Also das hat sich einfach in einer extrem tiefen Sinnlosigkeit halt einfach immer wieder verloren. So und über Jahre halt. Also ich hatte das schon, glaube ich, relativ lange und habe es aber nie so richtig realisiert und dachte so, ja, reiß dich doch mal zusammen und jetzt gehst du wieder zur Uni oder jetzt suchst du dir da einen Job. Und ich habe natürlich auch nebenher gearbeitet. Es ist jetzt ja nicht so, dass ich irgendwie jahrelang irgendwie nichts gemacht habe. Ich habe mit meinem besten Freund irgendwie zusammen eine Pizzeria zusammen aufgebaut, habe auch im Theater gearbeitet und ja, also ich habe immer auch irgendwie gearbeitet und mich so durchgeeiert, aber es hat nie dazu irgendwie gereicht, dann zu sagen, jetzt baust du dir eine Zukunft über dieser Sache auf, so nimmst dein eigenes Leben in die Hand und konstruierst deine Zukunft.
Was das Krasse an dir ist, ist, dass du wahrscheinlich durch diese Vergangenheit so mega ehrgeizig bist. Also du bist halt so 10-mal ehrgeiziger als ich oder Leute, die ich kenne, dass du einfach so acker, acker, acker und ich muss jetzt wirklich alles dafür tun.
Und das mag sein, ja, vielleicht.
Zum Beispiel mit Simon, also ich,
aber eher so aus dem Ding heraus, ich war dann so glücklich mit 27, 28, jetzt habe ich was gefunden, was irgendwie total zu mir passt und zu meinem Interesse und
also
zu dem, was
Kamera.
Ich...
Oder ja, Film, auch Kamera. Doku-Film. Du hast ja damals noch nicht sofort als Kameramann gearbeitet.
Genau. Sondern, aber dieses Dokumentarfilm, Reportage, andere Leben zu beobachten, so in andere Lebensrealitäten einzudringen und die halt einfach zu sehen. Und,
also ich habe nach meinem Volontariat in Hamburg bei dem Videospielmagazin habe ich Arbeitslosengeld beantragt. Und habe dann, und das ist das einzige Mal in meinem Leben, dass ich dann sozusagen Leistungen vom Staat bezogen habe. Mhm. Und habe dann ein halbes Jahr Arbeitslosengeld bekommen und dann habe ich diese, wie eine Ich-AG nannte sich das damals, dass du eben so gefördert wirst, dass du dich da selbstständig machst. So, das war mein Start. Aber ich hatte auch Freunde, die dann eben auch so ähnlich, und dann hat es aber nicht geklappt und dann haben sie eben Hartz IV bekommen. Wie war das dann so? Also wie war der Schritt für dich dann dieses, das ist ja dann auch nochmal so eine, man gibt so komplett die Kontrolle ab. Der Staat ist jetzt für einen verantwortlich.
Ja, aber das war natürlich aus der Situation heraus, wo ich schon also aus heutiger Situation extrem weit unten war. Also damals habe ich mich wirklich wie der allerletzte Idiot gefühlt. Also auch der Schritt ja, erstmal diese Hilfe anzunehmen, dahin zu gehen, auch zu realisieren, oh Gott, wo bist du ja eigentlich gelandet? So bist du dann irgendwie nach der ersten Woche, zweiten Woche mitbekommst, ja, hier sind ja ganz viele, in Anführungsstrichen, normale Leute, so, die halt einfach ein Problem haben.
Also um es jetzt mal salopp zu sagen, in der Klapse.
Ich bin in der Klapse. Ich habe damals, die erste Woche habe ich wirklich im Bett gelegen, Embryonalstellung, habe aus dem Fenster geguckt und gedacht, du bist einfach mal echt im falschen Film. So bist du dann halt so nach 2, 3 Wochen realisierst, nee, du bist genau richtig hier, weil alle anderen hier auf demselben Level sind. Sie wollen sich endlich helfen lassen. So.
Also ist lustig, dann ist es eigentlich ein Doppelpodcast, nämlich der Podcast psychische Erkrankungen und Podcast Hartz IV.
Es, wie gesagt, das hängt ja miteinander irgendwie auch immer wieder zusammen.
Und wie war, ich meine, wenn du so verletzlich und so schwach warst in der Zeit, wie konntest du dann Hartz IV beantragen?
Das,
ist ja auch total kompliziert. Das ist ja, glaube ich, nicht einfach, ne?
Das war noch nicht so weit. Also es war erst noch so, dass ich BAföG bekommen habe zu der Zeit.
Ja.
Und erst dann, als ich aus dem Krankenhaus herausgekommen bin, also nach den 11 Wochen. Und in der Zeit habe ich halt viel für mich verändert im Kopf, dass ich gesagt habe, okay, ich beende mein Studium, das ist nicht das Richtige für mich, dieses Einzelkämpfer-Dasein, dieses Ewigkeiten in der Bibliothek, dieses irgendwie, ja, sich selbst disziplinieren, ohne dass man irgendwie einen Druck hat von außen, das ist nicht meins, ich brauche irgendwie eine andere Struktur. Und dann habe ich mich exmatrikuliert.
Und was auch ein krasser Schritt ist, also weil viele Freunde haben, die irgendwie 45.000 Semester im Bachelor waren und sich dieses exmatrikulieren lassen, ist ein Schritt, den unterschätzen viele, dass es doch ganz schön schwer ist, eben sich einzugestehen, ich bin nicht der Richtige für ein Studium. Das war auch für mich schwer, als ich dann mein Studium abgebrochen habe, zu sagen, okay, ich bin offensichtlich nicht so ehrgeizig, dass ich ein Studium durchziehen kann.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es was mit Ehrgeiz direkt zu tun hat, weil du ja, wie du feststellst, ich heutzutage sehr ehrgeizig bin.
Na, oder vielleicht
es damals einfach nicht so weit war oder nicht gespürt habe. Vielleicht würde ich heute mit 37 das anders empfinden. So.
Ja.
Genau. Ich glaube, dass es nicht nur was mit Ehrgeiz zu tun hat, sondern noch mit vielen anderen Komponenten wie materieller Sicherheit, einer gewissen Struktur, die das halt auch irgendwie fördert, einem Freundeskreis, der vielleicht das auch irgendwie forciert, Eltern, die sagen, du hast jetzt vielleicht auch einfach mal dich zur Disziplin, mach das jetzt einfach mal, verdammt nochmal. Also es sind viele Faktoren, die da zusammenkommen. Also nicht nur Soft Skills, sondern auch Hard Skills. Genau. Und das Dingens war halt, dass ich dann danach relativ schnell dann ein Praktikum angefangen habe, bei meinem Schwager damals, bei einer Produktionsfirma. Der hatte so Fotos von mir gesehen, die ich gemacht habe. Meinte, ey, du hast echt einen Blick und du hast ein Händchen. Und ich habe halt schon, seitdem ich 14 war oder so, 15 fotografiert.
Ja.
Und genau, hatte das eigentlich immer schon so als Hobby. Genau, und über das Praktikum bin ich dann so langsam dann rein. Und dann habe ich mich beim Arbeitsamt gemeldet und gesagt, ja, ich brauche Unterstützung. Ich musste das halt einfach machen, es ging halt nicht anders.
Also das ist dann so 0 Euro hast du verdient?
Ich hatte außerdem 300 Euro BAföG, die ich monatlich bekommen habe, die ich heute jetzt zurückzahle. Recht diszipliniert. So viel war es jetzt auch nicht insgesamt. Ich glaube, ich muss jetzt 4.000 Euro.
Das kannst du ja, glaube ich, bei BAföG kann man sich ja Zeit lassen bis zum Renteneintrittsalter.
Ja, ich zahle das jetzt ziemlich diszipliniert zurück, weil ich es einfach weghaben möchte. Aber genau, und dadurch, dass ich halt dann auch keine Einkünfte hatte und dann auch ein bisschen Stress damals von meiner damaligen Freundin hatte, dieses, ja, jetzt bist du raus, jetzt mach doch mal was, such dir doch mal einen Job. Und irgendwie war es so, ich konnte das gerade noch nicht. Es war irgendwie, weiß nicht, kommst du frisch aus dem Aquarium raus und bist dann plötzlich wieder im offenen Ozean und bist damit auch, oder ich war damit einfach überfordert. Ich glaube, das geht aber auch vielen so, die diese Erfahrung gemacht haben, dass du erstmal so, ja, so ein bisschen auch wieder orientierungslos bist. Auch wenn du der Meinung bist, du hast viel jetzt gerade gelernt, aber trotzdem dich wieder mit der harten Realität zu konfrontieren, ist schon ziemlich, ziemlich bitter. Und hatte damals halt auch nicht so die Unterstützung von ihr, dass ich gesagt habe, ach, weißt du was, lass dir mal 1-2 Monate Zeit. Sondern sie hatte halt auch nicht viel Geld und wir hatten halt einfach einen harten Struggle. So.
Also aber wie lebt sich das denn? Also du hattest 300 Euro BAföG, das geht drauf für Miete, fertig.
Genau.
So, und dann, da du ja nun vorhin schon gesagt hast, eben Feiern, Party, Drogen, das muss man ja irgendwie auch finanzieren.
Na, davor habe ich es halt finanziert mit einem Nebenjob. Ich habe halt als Pizzafahrer gearbeitet, genau, und habe damit halt immer so ein bisschen was
mehr. Das ging dann direkt, das Geld ging direkt in die Cannabis-Spritze, ne?
Ja, Cannabis und Piep und Piep und Piep. Ja, klar.
Ich wollte jetzt hier nur Cannabis-Spritze sagen, weil deswegen alten Leuten, die immer denken, dass man sich Cannabis spritzt. Oh, ich hätte hier links abbiegen müssen. Mist.
Haben wir mehr Zeit für den Podcast.
Ja.
Genau, und dann war aber relativ schnell klar, ich kann das also nicht weiterführen. Meine Freundin macht das nicht lange mit. Ich will auch niemandem jetzt so hart auf der Tasche liegen, sondern ich mache das jetzt einfach. Das ist ja auch dafür da. Und da bin ich heutzutage noch der Meinung, es ist dafür da, dass Menschen, die in Not in dieser Gesellschaft sind, die einfach keine andere Möglichkeit haben, die sollten das ohne Wenn und Aber einfach
beantragen. Und war das, hattest du so Ego-Probleme?
Ein bisschen, ja. Es ist schon ein komischer Weg, dahin zu gehen.
Wie ist denn der? Also ist es dann so, googelt man Hartz IV
und ja, dann... Und dann gehe ich da hin und bin halt ehrlich. Ich sage, ich komme gerade aus dem Krankenhaus, ich war wegen der schweren Depression da.
Wie, waren die dann nett zu dir? Oder
ja, meistens. Das Ding ist ja, ich habe für mich irgendwann dann auch gemerkt oder gelernt, wenn du mit den Menschen nett umgehst, wenn du versuchst, ihnen ein Lächeln abzuringen und noch der so verhärmten Sachbearbeiterin noch ein Lächeln abzuringen, irgendwie funktioniert das. So, wenn du netter reingehst, dann wirst du auch nett behandelt.
Wie ist denn so ein Amt?
Ja, in Potsdam war das relativ... Relativ
gut besucht.
Nett. Ja,
Potsdam, ja. Wissen wir ja als Berliner, ne? Ihr Potsdamer, ihr liegt uns ja alle auf der Tasche.
Genau. Ja, das war relativ unspektakulär, finde ich. Also es war ein nettes Gebäude an sich. Natürlich der Gang an sich ist jetzt nicht der leichteste. Aber wenn du natürlich, da kann ich jetzt nur von mir sprechen, wenn ich jetzt in so einer Situation bin und ich fühle mich schon ganz weit unten, wenig Selbstwertgefühl, wenig Selbstbewusstsein und ich der Meinung bin, jetzt nehme ich mein Leben in die Hand, weil ich habe mir eingestanden, ich will jetzt mir Hilfe suchen, dann geht's ja weiter. Also das ist dann die nächste
Hilfe. Erste Schritt ist ja schon der richtige.
Und die Hilfe impliziert dann die nächste Hilfe. Und dann sagst du, okay, ich brauche jetzt einfach diese Hilfen, um wieder auf die Beine zu kommen. So, und das ist ein Eingeständnis natürlich und dann irgendwann halt auch der Weg. Und dann gehst du dann halt einfach.
Und dann sitzt du da und dann kriegst du so ein Bo. Ist das kompliziert? Ist das so wie heißt das? Also so
viele Formblätter
ja.
Halt. Ja. Musste ich halt komplett nackig machen. Ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Ich kann es jetzt nicht mehr aktuell davon sprechen. Das ist jetzt schon gute 10 Jahre her, dass ich das gemacht habe.
Und kam dann sofort Geld?
Relativ schnell, ja. Also 6 Wochen oder sowas.
Also im Prinzip wie die. Also schnell, langsamer? Das ist
relativ.
Also ich finde 8 Wochen ist relativ langsam.
Aber du kriegst ja dann noch Geld zurück.
Okay.
Also rückwirkend ab dem Antrag quasi kriegst du dann erstmal was Ordentliches. Ja, und dann ging es halt noch weiter, dass ich mich damals dann halt auch, wie es so oft in solchen Phasen auch ist, du trennst dich dann von fast allem, was irgendwie Vergangenheit war und habe mich auch von meiner Freundin getrennt, bin aus der Wohnung ausgezogen. Wir haben die Wohnung gekündigt und habe mir dann eine neue Wohnung gesucht und habe dann auch so Erstbezugszuschlag quasi noch beantragt.
Wie viel Kohle gab es damals? Also was
gab es? Um die 1.000 waren das.
Also Miete plus Lebenskosten.
Ach so, nee, genau, Miete plus Lebenskosten waren so 700, 800 sowas in der 750 oder sowas. Und dann habe ich nochmal, als ich dann in die Wohnung eingezogen bin, nochmal für Waschmaschine und ja, so Einrichtungsgegenstände, ich glaube sowas 800 Euro oder so.
Aber das ist echt viel Geld eigentlich.
Oder 1.000 Euro, ich weiß es nicht mehr genau, sowas, aber es war knapp vierstellig, glaube ich. Aber du musst halt schon genau sagen, das brauchst du, das brauchst du, das brauchst du, Couch. Genau, also ich hatte ja nichts, also ich hatte quasi aus dieser Wohnung fast alles eigentlich zurückgelassen, genau.
Und hat man sich da irgendwie so ausnutzerig gefühlt, dass man so jetzt auf tatsächlich so, was wir heute auch mit dem Protagonisten besprochen haben, dieser ewige Vorwurf, dass man anderen auf der Tasche liegt?
Nee, gar nicht, weil ich mich ja auch relativ...
Also Steuern hast du ja noch nicht gezahlt.
Ja, ich hatte schon, natürlich habe ich Steuern gezahlt. Also ich habe ja auch auf das Gehalt, was ich...
Ich mache nur Argumente anderer. So, es ist jetzt nicht, dass ich will nicht, dass die auch nicht die Hörer denken, dass ich nur erziehe, ne? Aber hier auf meiner Tasche.
Erzähl ich aber gleich ab hier. Nee, überhaupt nicht, weil ich mich halt ja relativ früh mit 17, 18, ich habe mich ja schon da in dem Alter sehr politisch engagiert und war auch Anfang der Nullerjahre damals im Anti-Hartz-IV-Bündnis, habe mich engagiert und war gegen
die. Aber was wäre die Alternative gewesen?
Na, einfach weiter Arbeitslosenhilfe, also quasi es nicht so wenig Geld werden zu lassen. Also der Abschwung damals war ja ein extrem großer und auch diese Angst davor, dahin zu rutschen.
Das ist das Krasse.
Hat ja viele Leute dazu geführt, dass Deutschland ein Billiglohnland wurde, weil halt einfach die Abschreckung so groß war, dass damals es dann hieß, naja, entweder akzeptiert ihr jetzt das Gehalt oder ihr rutscht halt dann gleich relativ schnell in Hartz IV. Also damals waren, glaube ich, die Übergangsphasen noch ein bisschen länger.
Ja.
Aber trotzdem hieß es ja, jetzt musst du erstmal an dein eigenes Geld, also du musst an dein Erspartes und an dein Eigentum und so weiter und so fort. Und dann erst darfst du irgendwann diese Hilfe bekommen.
Das finde ich auch so krass bei Hartz IV, dass die dich so wieder aller Datenschutzgeschichten so durchleuchten.
Du wirst komplett gescannt.
Ja.
Alles. Du musst alles aufdecken.
Glaubst du, ist es gerecht, dass sie das machen? Weil ich meine, letztendlich könntest du auch Hartz IV beantragen und irgendwie 100.000 Euro gespart haben und 8 Wohnungen besitzen und dann Hartz IV beantragen, weil du ja keine Arbeit machst.
Ja, aber das ist grundsätzlich in Deutschland dieses Problem, dir wird immer misstraut. Also nicht erst
mal. Ist das nicht richtig?
Ich weiß,
also so als rhetorische Frage.
Ich ja, weiß, also das ist eine Frage wie, was ist mein Menschenbild?
Aber ist das nicht so, also Sozialbetrug gibt es ja auch. Das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie so eine Erfindung ist.
Natürlich, aber in einer der reichsten Länder der Erde bin ich der Meinung, dass die paar Prozente, die ein bisschen was rausholen wollen, die kann man aushalten. Aber ich denke eher, dass auf der anderen Seite der Einkommen ein viel größerer Raub stattfindet und ein viel größerer Betrug.
Moment, möchtest du sagen, dass reiche Leute den Staat bescheißen?
Na, Cum-Ex zum Beispiel oder diverse andere Geschichten, die so...
Du Revolutionär, du.
Na, gar nicht.
Ja, das ist vollkommen richtig. Ich stimme dir ja vollkommen zu.
Sind ja Tatsachen. Also, ja. Oder das große
also hier Firmen, Wirecard kannst du ja...
Oder dass große Firmen halt einfach mal so viel Steuern zahlen wie eine Putzfrau irgendwie im Monat.
Also, und Apple musste ja zum Beispiel gerade 13 Milliarden nicht zahlen.
Genau, sowas. Also da gibt es ja, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt oder wenn sich die Hörer auch damit und Hörerinnen damit beschäftigen wollen, es gibt genügend Beispiele, die diese Argumentation auch deckeln.
So, und dann hast du dein erstes Hartz-IV-Geld bekommen. Mhm. Und was war das für ein Gefühl?
Ein gutes, weil es mir Sicherheit gegeben hat.
Das kann mir vorstellen, ja.
Es hat mir die Sicherheit gegeben, dass ich mich gerade jetzt einfach entspannt auf mein Praktikum konzentrieren kann. Dass ich gemerkt habe, wow, ist das toll. So, mein erster Dreh war als Praktikant, als Produktionspraktikant mit einer Kamerafrau, lustigerweise auch. Der erste Dreh in einem Krankenhaus, in 3 Krankenhäusern. Wir haben einen Imagefilm für eine Krankenhauskette gemacht und waren halt innerhalb von 3 Tagen in 3 verschiedenen Krankenhäusern, in OP-Sälen und bei Patientinnen und Patienten und haben mit Ärzten gesprochen und haben schöne Bilder gemacht und ich dachte mir so, oh wow, das ist ja toll. Kommst hier so.
Aber hättest du da nicht im Praktikum auch Kohle verdient? Also es war noch die Zeit, wo man nichts bezahlt wurde für
Praktika. Naja, nee, und wo auch mein Chef mein Schwager war und nicht so viel Kohle hatte. Also okay. der Firma ging es damals nicht so gut. Und ich habe gesagt, ja, ich krieg gerade ALG 2, ich brauche kein Geld, mir reicht die Erfahrung. So, ja. Ich bin jetzt einfach. Und auch was wichtig war zu dem Zeitpunkt, eine Struktur aufzubauen. So dieses, du hast einen Alltag. Du weißt morgens, du fährst jetzt dahin, du verbringst da deine Zeit mit Menschen, die du magst, du machst irgendwie was Sinnvolles, du lernst was, was ganz wichtig ist und du kommst abends oder nachmittags nach Hause und weißt, cool, das war ein angenehmer Tag. So, und das ist ganz viel wert, weil es halt auch einfach dich wieder gesunden lässt und auch wieder langsam so, also mir hat es einfach eine Perspektive gegeben und das ist einer der wichtigsten Dinge, die Menschen ja brauchen, irgendwie einen Sinn im Leben, den nächsten Tag wieder aufzustehen und den nächsten Tag wieder irgendwie zu gestalten.
Das ist natürlich bei dir so eine total romantische Version von Arbeitslosengeld 2. Also weil du hast keine Kinder, du hast keine Familie, die du irgendwie über Wasser halten musst.
Ja, klar.
Du hattest nur dich. Mhm. Und du konntest dich beruflich weiterentwickeln. Du hast sozusagen die Perspektive genutzt.
Absolut, ja.
Aus deiner Erfahrung mit dem, was du von ALG, warte mal, hier darf ich nicht lang. Lass mich vor. Aus deiner Erfahrung, die du gemacht hast, glaubst du, dass von dem, was du bekommen hast, eine Familie zum Beispiel leben kann?
Nein, ganz und gar nicht.
Okay.
Nee.
Das ist auch so übel, weil ich glaube, also das weiß halt jeder. Jeder weiß, dass das Geld einfach nicht ausreicht. Und ganz viele Menschen argumentieren, aber das ist doch noch mehr als genug. Mhm. Weil ich meine, auf dem ersten, wenn du so hörst, so also 456,50 Euro oder so, ich kenne den Betrag jetzt nicht genau, plus irgendwie anteilig Miete entsprechend deines Lebensumstandes. Also wenn du in einer Dreizimmerwohnung wohnst, dann darfst du halt 4 Kinder haben oder so. Und dann wird diese Miete bezahlt. So. Ja. Und das klingt ja dann für die meisten Leute, ja, ist ja so mehr, als ich verdiene. Mhm. So, wie erklärt man den Leuten, dass das eben nicht mehr ist, als du verdienst, dass das irgendwie, also den Menschen, die irgendwie Kritik äußern an diesem System, an diesem Sozialstaat, also jeder FDP-Wähler und jeder, also du weißt, was ich meine.
Naja, interessanterweise, glaube ich, sind das gar nicht unbedingt die FDP-Wähler, die so argumentieren, sondern es sind eher die Wähler, die halt mit 1200 Euro nach Hause gehen, weil sie halt 40 Stunden oder vielleicht sogar noch mehr hart buckeln und sagen, ey, ich kann hier gerade so von der Hand in den Mund leben. Ich kann keinen wirklich diesen Wohlstand in Anführungszeichen, also Wohlstand jetzt ein bisschen was auf die Seite legen, um mal für eine Waschmaschine
irgendwie. Man kann nicht mehr, also um auch mal dem Hörer eine Perspektive zu geben. Ich würde sagen, dass ich das erste Mal in meinem Leben finanzielle Stabilität empfunden habe mit Anfang 30. Mhm. Also, dass du, und da habe ich schon richtig, ich habe schon 10 Jahre, also 8 Jahre gearbeitet. Mhm. Und du kannst, also in Deutschland ist es immer schwerer, Dinge zu sparen.
Ja.
Und irgendwie so, ich glaube, diese E-Zigarette, das Knistern deiner E-Zigarette hört man sehr, sehr deutlich.
Ja, ich weiß.
Deswegen habe ich ja für einen Podcast eine Podcast-E-Zigarette, die keine Geräusche macht. Und dann zieh noch mal schnell dran und dann nerven wir den Hörer nicht mehr.
Ich habe mein Mikrofon ein bisschen ab.
Das ist aber.
Okay, jetzt ist die Sucht gestillt.
Okay. Woher stehen wir uns aus dem Konzept? Achso, ja, dieses, dass man so Geld sparen, genau. Geld verdienen.
Ein bisschen an bisschen was zur Seite legen.
Das ist kaum noch möglich.
Nee.
Also ich kenne so viele Leute, die eigentlich viel Geld verdienen,
ja,
die aber sagen, du, es bleibt am Ende des Monats trotzdem nichts übrig.
Na, 50% der Leute in Deutschland leben von der Hand in den Mund.
Weil irgendwie auch die Miete zum Beispiel in Berlin, das ist so 50% deines Einkommens benutzt du für die Miete.
Ja, ich kenne sogar Leute, die haben noch mehr.
Ja. Und dann, was, dann gehst du irgendwie essen? Also dann gehst du nicht mehr essen, du kaufst dann dreimal, also einmal in der Woche Familieneinkauf, sagen wir mal 150 Euro. Mhm. Das sind dann auch schon 600 Euro, nee, doch, 600 Euro im Monat. Dann nochmal, sagen wir mal, 1000 Euro Miete, das sind 1600. Und dann hast du 1600 netto. Da musst du schon 2,8 brutto verdienen. Und das ist schon so in Berlin auf jeden Fall.
Das tun ja einfach viele Menschen nicht. Also viele verdienen einfach so um die 1500 Euro, würde ich jetzt sagen, netto. Sowas.
Ja.
Und genau. Und das betrifft, glaube ich, viele Leute. Und viele Leute und haben halt auch einfach dann Angst, ja, dann
deswegen abzustürzen. Machen wir ja auch diesen Film. Das Fiese ist ja, dass du dann so, und du denkst dann, bei RTL 2 kommt irgendwie arm, aber hart, aber herzlich.
Ja,
arm,
genau.
Aber irgendwie arm, lieber arm dran als arm ab. Irgendwie so eine Sendung. Und dann denkst du, okay, ich bin einer von denen.
Naja, und es wurde medial dann ja auch noch mehr verbreitet durch die, durch dieses Blatt mit den 4 Buchstaben. So.
Sag ruhig Bild.
Naja, ich will ja keine Schleichwerbung für die machen.
Es ist keine Schleichwerbung, es ist eine Kackzeitung. Fertig.
Es ist nicht meine Zeitung. Es ist eine.
Es ist Fischpapier, aber es ist eine Zeitung. Und sie spielt auch tatsächlich aus, also wenn wir jetzt mal so in diesen publizistischen, also Publizismus als Wissenschaft,
ja,
spielt sie auch eine wichtige Rolle. Also es ist ja gut, ein Medium in Deutschland zu haben, an dem man sich abarbeiten kann. Also das ist ja so, wie meine Oma gesagt hat, die PDS-Wählerin war, beziehungsweise die linke Wählerin gesagt hat, es ist gut, dass du bei der SPD bist, Thilo, weil dann können wir uns daran abarbeiten. Und so ein bisschen ist auch die Bild. Also
ich arbeite mich an denen aber nicht mehr ab. Ich konsumiere sie einfach nicht mehr, weil mir die Art und Weise der Berichterstattung halt
da sagt dann aber der klassische Bildredakteur, ja, wenn du sie nicht konsumierst, woher willst du denn dann wissen?
Ich habe es halt 15 Jahre gemacht und ich habe auch Wallraff gelesen. Also es reicht mir dann halt auch irgendwann. Irgendwann ist halt einfach
Schicht. Ja, das ist ein bisschen gemein. Das ist so wie bei Galileo ja auch immer. Jeder denkt, es gibt nur Rutschentests. Dabei haben die sich ja auch weiterentwickelt. Aber ich möchte, also Galileo hat sich tatsächlich weiterentwickelt und Galileo war nie immer nur Rutschentest. Aber so die Bild ist ja immer... Die Bild ist ja immer ihr Chefredakteur.
Mhm.
Und jetzt hast du ja irgendwie so einen Schreihals als Chefredakteur. Und so ist jetzt ist die Bild irgendwie so eine Mischung aus AfD-Propagandablatt. Und dann ist es aber auch wieder für Flüchtlinge. Und dann ist es wieder ein AfD-Propagandablatt. Also das Ganze.
Ja, aber unter Diekmann gab es ja auch den Florida-Rolf.
Wer ist nochmal Florida-Rolf?
Das ist der.
Genau,
der Hartz-IV-Abzocker. Ja. Der halt irgendwie für diese Berichterstattung stand, Hartz IV bedeutet, ihr verarscht uns alle. Das bleibt ja letztendlich hängen.
Ich glaube, es bleibt einfach stehen. Ja.
Ja. Und du stehst mitten auf der Straße.
Ja, aber was soll ich denn machen? Aber warum fährt denn der da lang? Und warum stehen die denn hier?
Wie weit brauchen wir denn noch?
Vier Minuten ist noch. 4 Minuten bis zur, liebe Zuhörer und Hörer, ich verstehe es nicht.
Jetzt geht's los.
Ja.
Aber worauf ich nochmal hinaus wollte, es sind halt nicht die Superverdiener oder die Wohlhabenden, sondern es sind die Leute, die gerade so ein bisschen was über der Armutsgrenze haben, die Angst davor haben, ihren Job zu verlieren, die Angst haben, wegrationalisiert.
Und das sind aber unfassbar viele in Deutschland.
Natürlich.
Es ist auch keine Minderheit.
Genau. So, und die haben natürlich dann das Gefühl, ey, die bekommen dafür nichts tun, so und so viel. Und ich muss mir für 1200 oder 1300 oder wie auch immer den Arschwund arbeiten und habe trotzdem immer noch die Angst am Ende des Monats, es reicht nicht, ich kann mir nicht wirklich einen Urlaub leisten, ich kann mir nicht zur Seite legen. Nee, mittlerweile nicht mehr. Nee.
Also du hast erzählt, dass du, als du eben so durch ein Abi-Zeit und Schulzeit warst, kamst du aus armen Verhältnissen?
Ziemlich, ja.
Und was haben sie gemacht, dass das nicht mehr so ist?
Na, keine Kinder mehr im Haus. Das ist natürlich
ein Schein. Daraus, schafft euch keine Kinder
an. Das ist ein großer Armutsfaktor in Deutschland. Ja. Also das zweite Kind, also das erste geht noch für die meisten, aber spätestens ab dem zweiten Kind wird es schwierig.
So. Warum?
Na, weil die Frau dann nicht mehr was dazu verdient, weil heutzutage zwei Gehälter halt einfach grundsätzlich vorausgesetzt werden, weil Care-Arbeit, weil Kinder großziehen nicht bezahlt wird, nicht anerkannt wird in dem Maße. Es ist ja unbezahlt, also es ist ja Arbeit. Und das ist ja, ja auch eine Frage, was heißt Arbeit? Lohnarbeit ist für mich ja nicht nur Arbeit. Also das ist ja ein Teil von gesellschaftlicher Arbeit. So. Und das reicht dann halt einfach nicht für viele Menschen. Und genau, und die treten dann halt noch nach unten. Das ist ja leider das Problem. Dass sie nicht nach oben gucken, dass sie sagen, naja, warum bekommen wir überhaupt so wenig Gehalt? So, wer streicht sich das ein oder wo sind da die Ursachen, wo sind die da die Strukturen? Sondern die gucken nach unten und sagen, ja, die bekommen was ich gerne auch ohne Arbeit hätte. So, aber sind sich natürlich nicht darüber im Klaren, was ihre Arbeit noch in ihrem Leben alles an positiven Effekten hat.
Das ist das, was man, glaube ich, jetzt, also nach dem heute hat man unseren ersten Drehtag in diesem Film, was du, glaube ich, relativ schnell verstehen wirst, wie zermürbend
absolut
Hartz IV ist.
Ja.
Und wenn du da selber auch nicht mehr rauskommst, also und das eben, wie ich im Eingang schon sagte, dass viele psychische Krankheiten im Zusammenhang stehen mit in die Armutsspirale reinrutschen, dass das auch das nochmal fördert.
Mhm.
Dieses so, sich nicht gebraucht fühlen, sich irgendwie als unnützer Teil der Gesellschaft, als irgendwie Schmarotzer. Und dass dir dann die Medien zum Teil, also nicht alle, aber sagen wir mal, die Boulevardmedien, die dieses Gefühl auch einreden, du bleibst ein Schmarotzer und du liegst uns auf der Tasche. Das, ich meine, das brennelt sich alles rein in die Seele einer einzelnen Person. Und ich glaube, es gibt, eine, wie bei allem, es gibt nicht den Hartz-IV-Empfänger, sondern jeder Einzelne hat seine eigene Geschichte zu erzählen.
Genau.
Aber wir, ich meine, wir machen es uns natürlich auch sehr leicht, indem wir das unter den Hartz-IV-Empfängern zusammenfassen. Weil wie willst du das auch differenzieren? Also so, jetzt, wenn man mit dir spricht, hört man eben mal so eine Geschichte von psychisch krank, Depressionen, es ging nicht mehr weiter, ich musste Hartz IV. Das ist halt, aber du kannst dir ja nicht jede Geschichte immer so anhören. Sollte man aber vielleicht,
bevor man urteilt. Ich glaube, darauf läuft es hinaus, dass wir uns einfach nicht mehr der Meinung sind, wir können schnell urteilen oder die Menschen schnell bewerten aufgrund irgendwelcher kleinen, einzelnen Faktoren, die wir irgendwie aufschnappen, sondern wir sollten uns mit der Geschichte jedes einzelnen Menschen auch befassen, bevor wir überhaupt irgendwie auch nur in Betracht ziehen, darüber zu bewerten. Wobei ich auch sage, warum sollte ich Menschen bewerten, kann ich auch einfach.
Machst du aber auch.
Selten. Wirklich versuche es mir arg abzugewöhnen.
Du datest Frauen nicht, die keine Brille haben. Nee, umgekehrt.
Das ist jetzt alles von mir.
Wolltest du gerade das Tongerät ausmachen, damit ich das nicht erzähle?
Das stimmt so nicht.
Brillen?
Das ist nicht wahr.
Das war auch ein Witz. Also es ist wahr. Aber es war jetzt ein Witz als Beispiel, was ich hier gemacht habe. Geil, wie rot du wirst.
Es gibt halt einfach... Naja, du hast halt einfach...
Nee, Ben, ja. Erklär es lieber
egal.
Nicht.
Egal. Das reden wir in einem Dating-Podcast.
Ja, machen wir nochmal einen extra Dating...
Pop-Podcast.
Dating-Podcast. Ja, das ist so, wenn jetzt nicht Corona wäre, würde ich mich auch mit diesem Thema ganz anders, also mit diesem Armutsfilm gar nicht so richtig auseinandersetzen. Der wäre so parallel, hätte der stattgefunden, so in den Dreharbeiten. Ich hätte mich mal mit ein paar Protagonisten getroffen. Jetzt haben wir es aber so gemacht, dass ich mich ja mit allen vorher einmal treffe, bevor wir mit der Kamera anfangen zu drehen, damit ich alle kennenlerne. Und dann, und das war dann irgendwie innerhalb von Sekunden. Was ist denn jetzt? Warte mal, Sackgasse, das heißt aber nicht Durchfahrt verboten.
Wie bist du eigentlich darauf gekommen, auf das Thema?
Das war so, wir haben... Anders. Das war so neben diesem anderen Film, den wir dieses Jahr zeigen, über den wir nicht sprechen dürfen, war das so, hatten wir so eine Liste an Themen, die wir in Deutschland mal machen können, einfach aus Interesse halber, weil es auch einfach sehr anstrengend ist, diese Auslandsthemen immer zu machen.
Mhm.
War es immer so, dann stand, war klar, irgendwie so, mich nervt, was RTL 2 macht, ich möchte dann einfach das Gegenprodukt. Das war so die Grundidee eigentlich daran. So, ich selbst habe mich aber gar nicht in diesem Film so stark gesehen, sondern es war so, wir lassen den durch eine andere Produktionsfirma auch machen und wir gucken mal vorbei und wir sind da. Schreberbrücke.
Das ist es?
Was dein Navi hier eingegeben hat. Ich glaube, da drüben ist das Schreberbad. Da ist auf jeden Fall ein Schwimmbecken. Und da sind Kinder im Wasser.
Aber sehr frei.
Was heißt denn frei?
Ich dachte, es wäre...
Schwimmhalle ist zu. Wir ist jetzt hier Corona-Zeiten. Da gibt es nur diese eine Schwimmhalle in Leipzig. Und die meinte doch der Mann am Telefon, als ich anrief. Können Sie vergessen.
35 Leute, ja.
Können Sie vergessen. Aber hier sieht es richtig schön leer aus. Perfekt. Und die Sonne geht unter. Ben und ich sind fertig mit dem Schwimmen in Leipzig-Schreberbad. Sehr schön. Kann ich jedem passionierten Schwimmer empfehlen. Auch wenn man abends hingeht, es ist leer. Sehr leer. Und... ich bin jetzt ganz schön aus der Puste. Mir zittert auch so ein bisschen das Bein, weil unser Drehtag noch nicht vorbei ist. Also ich treffe mich gleich wieder mit unserem Protagonisten Sven, der seit 15 Jahren Langzeitarbeitsloser ist, der irgendwie auch ein Hin und Her im Leben hatte, was sein eigenes Leben betrifft. Also so wie er was... an welcher Stelle erreichen wollte. Und wir gehen jetzt zusammen aber Abendbrot essen. Und zwar Kesselgulasch. In der Nummer 2. So nennt sich das in Leipzig, die Litsch. Und ich erzähle so lange, damit Ben in Ruhe an seiner E-Zigarette ziehen kann.
Ich deck mal noch das Mikro ab.
Du mach doch einfach den Ton bei dir aus. Du besitzt jetzt schon am Tongerät. Da kannst du so viel E-Zigarette rauchen, wie du willst. Und ich laut mir reinhusten ins... und ich erzähle aber noch ein bisschen was. Und zwar habe ich mir lange im Vorfeld Gedanken gemacht über dieses Thema, wie man über Armut berichtet. Weil das ist ja auch so eine große Schwierigkeit aus meiner Perspektive. So, ich werde niemandem erklären können, dass ich so ein armer Hase bin, weil ich einfach auch viel arbeite und eben dafür auch Geld bekomme und gar nicht. Also so, wie berichtet man über Armut, ohne dass man selber von oben herab auf die Menschen guckt? Und ich glaube, die einfachste Methode und die einfachste Antwort auf diese Frage ist, da habe ich der Erziehung meiner Eltern sehr viel zu verdanken, weil sie mir einfach mitgegeben haben, dass man nie auf Menschen herabguckt, egal was sie betrifft, egal was sie bewegt, ob sie arm, reich, krank, behindert, schwul, nicht schwul, also anders sind als man selbst. Mhm. Und sie haben halt mir beigebracht, so, man guckt da nicht drauf runter, sondern wenn man irgendwas nicht versteht oder nicht nachvollziehen kann, warum jemand halt, dann fragt man gefälligst nach. Und ich hatte tatsächlich echt viel Schiss davor, diesen Film zu machen, weil das ist immer so, Thilo is looking at things. So, weißt du, Thilo steht neben Menschen, die Hartz IV bekommen.
Das ist eine große Gefahr, ja.
Ja, und irgendwie so, und sie haben uns echt auch viel Gedanken gemacht, auch mit dem Regisseur des Films, Stefan, wie man das hinbekommt, dass ich eben nicht daneben stehe, während jemand einfach keinen Erfolg finanziell in seinem Leben hat. Ich betone finanziell, weil das heißt nicht, dass die Menschen unglücklich sind.
Genau.
Wie verhindert man zum Beispiel, dass man so eine Art Armutpornografie, so eine Armutromantik erzeugt, dass das irgendwie, guck mal die armen Leute hier in Deutschland, wie gut es denen in ihrer Armut geht und wie süß die ihr Leben leben. Und das ist alles gar nicht so einfach. Und das sind alles so Gedanken, weil ich will auch die Leute, also ich will sie auch nicht bloßstellen. Ich will auch sie nicht benutzen, um guckt euch mal diese armen Schweine an. Mhm. Also es war irgendwie, und heute war der erste Drehtag und man hatte irgendwie haut's hin. Zumindest heute.
Ja, aber du wirst ja immer diese Widersprüche haben. Die werden sich ja nicht auflösen. Die werden sich ja durch den Film ziehen. Und du wirst ja immer dieses Gefühl haben. Und auch dieses Thema Armut ist ja sehr von Ambivalenzen durchzogen.
Und
natürlich kannst du ja auch glücklich sein mit wenig Geld. Also das ist ja, Glück hat ja mit Geld jetzt erstmal nur bedingt was zu tun.
Ja.
Also natürlich, zu wenig Geld ist immer scheiße. Aber du brauchst auch nicht viel, um zufrieden zu sein.
Was war das? 70.000 im Jahr ist das. Das ist diese absolute Grenze. Mehr braucht ein Mensch nicht. Wenn er 70.000 im Jahr verdient...
Kommt auf die Studie drauf an.
Und auf den Auftraggeber. Also ich finde, 70.000 im Jahr ist auch schon ziemlich viel Geld.
Finde ich auch. Ich war letztes Jahr bei...
das ist so... das ist, glaube ich, so eine Zahl, weil wenn du mehr verdienst, also du kannst natürlich immer Millionär, Trilliardär, Sternzahl der werden, aber es bringt dir dann am Ende auch nichts.
Du bist dann nur noch damit beschäftigt, das zu erhalten und noch zu vermehren, weil du halt irgendwie denkst, das wäre der Inhalt des Lebens.
Ja, ist krass.
Aber wir waren ja noch stehen geblieben, wie du darauf gekommen bist. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht.
Diesen Armutsfilm. Ach so, ja. Weil wir eben darüber nachdenken, so auch mal deutsche Themen zu machen. Und weil auch viele Zuschauer von Uncovered auch mir immer geschrieben haben, ey, macht doch auch mal was in Deutschland. Mhm. Und sie haben tatsächlich recht. Also so, es gibt ja genug Themen, die es in Deutschland auch zu behandeln gibt, die im Fernsehen und im geschriebenen Wort oft auch so einseitig berichtet werden. Also so, und ich finde, da kann man mit dieser komischen, saloppen Art, mit der wir Dinge betrachten, nämlich, dass wir so, ja, erzähl erst mal. Mach mal. So, wir bleiben jetzt einfach mal den ganzen Tag bei dir. Wir bleiben jetzt mal 4 Tage bei dir. Also so, was der Vorteil zum Beispiel an deutschen Drehs ist, obwohl, das machen wir im Ausland ja auch, länger bei Protagonisten bleiben. Wir sind ja auch nicht nur einen Tag bei denen. Also jetzt beim IS-Film waren wir auch lange bei den Leuten.
Ja, aber es gab auch schon Filme, wo wir relativ schnell rein und schnell wieder rausgegangen sind. Was mich
immer
nervt.
Aber deswegen versuchen wir ja immer mehr zu reduzieren. Immer mehr zu, eigentlich nicht mehr zu machen. Dieses einfach mal so hin und wieder weg.
Ja.
Und dann war eben, also es gibt, was sind so die großen Themen, die uns Deutschen bewegen? Also so Geld, was sind so, also du kannst ja immer so gucken, was sind so Sorgen? Mhm. Geld, Kriminalität, Politik, Alter, Altersarmut, wo wir wieder beim Armutsthema sind. Mhm. Und wie können wir darüber berichten, ohne dass, klar, jetzt mache ich richtig Lärm.
Unsere Hotelschlüssel machen ja gerade Lärm.
Wie kann man darüber eben erzählen, ohne dass es so immer gleich ist?
Ja.
Jetzt geht's hier, aber ich soll geradeaus weiterfahren, sagt das Navi.
Na, und dass du dann, dass du den Menschen, wie du es ja mit Auslandsthemen machst, die eigentlich keine Stimme haben, auch eine Stimme gibst.
Und richtig Zeit auch.
Ja, also, genau.
Dass die auch mal richtig quatschen können. Das ist nicht immer nur so, sag mal den Satz, den ich brauche für mein Fernsehprogramm.
Ja, genau. Dieser typische O-Ton, ja, ich brauche noch den, um den Beitrag irgendwie vollzumachen.
Und das macht irgendwie Spaß. Und irgendwie bin ich da ProSieben auch sehr dankbar, dass die das uns erlauben. Also ja, immer, immer wieder. Also so selbst. Und ich muss so ehrlich sein, als ich das erste Mal über dieses Armutsthema nachgedacht habe, war echt so bei mir so, boah, habe ich darauf Bock? Will ich das machen? Und dann muss man aber auch echt darüber nachdenken, so, okay, vielleicht muss man da auch über seinen Schatten springen, weil es ist ja irgendwie einfach wichtig.
Aber woher kam dieses Gefühl, dass du darauf keinen Bock hast? Also was war da so die
Abneigung? Ich irgendwie, weil mich ja immer das Abenteuer so reizt.
Ah ja.
Weil ich das einfach null abenteuerlich finde. Mhm. Aber dann ist, und dann habe ich irgendwie einfach mir auch gesagt, na, vielleicht ist das Abenteuer, sich einfach mal mit Menschen auseinanderzusetzen, bei denen es nicht im Hintergrund explodiert, sondern bei denen die Kohle nicht reicht, um sich eine Pizza zu bestellen.
Genau, die ja mit deiner Lebensrealität nichts zu tun haben. Nicht. So wie halt eine Näherin in Bangladesch, obwohl, ja auch nichts mit deiner Lebensrealität zu tun hat.
Das stimmt, aber da ist oft so, ist es ja bei diesen Themen so geil, Bangladesch, geil, irgendwie so tief in so ein Thema, an so Orte kommen, an die keiner kommen kann. Mhm. Und bei Armut ist es so, du musst in Berlin einfach über den Alexanderplatz laufen. Du siehst das. So, du musst einfach mal irgendwie Sonntagnachmittag am Pfandautomaten bei Rewe vorbeigucken, dann siehst du es. Also so, das ist so.
Da ist es präsent, aber trotzdem auch wiederum nicht.
Ja. Und bei Uncovered ist es ja immer so, dass diese Figuren, die sich so im Schatten unserer Wirklichkeit befinden, die man nicht sieht. Nicht immer, aber und das ist so hier. Also ich meine, du musst ja auch einfach mal in deinem sozialen Umfeld umgucken. Jeder Mensch hat Menschen im Umfeld, denen es finanziell nicht gut geht.
Na klar.
So, es sei denn, du bist halt irgendwie so ein blanke Nese aufgewachsen und deine Eltern haben sich darum gekümmert, dass du keine armen Menschen in deinem Umfeld hast.
Sagen wir in unserem Umfeld.
Ja, in unserem.
Um es nicht allgemein zu machen.
So, und für mich hat es auch so was Normales. Eine kapitalistische Gesellschaft besteht aus verschiedenen finanziellen Schichten. Mhm. Und es ist nur vernünftig, dass wir zu all diesen Schichten Zugang haben und jeder versucht, aus seiner Schicht, wenn er will, rauszukommen. Also es gibt ja auch Menschen, die, glaube ich, mit Hartz IV glücklich sind. Und man darf ihnen das nicht vorwerfen, dass sie das sind. Hm. Oder?
Vielleicht hört das jemand und sagt, ja, ich bin glücklich.
Also warum auch nicht?
Also ich war glücklich, aber ich bin ja, wie du schon sagst, ein sehr, sehr romantischer Werdegang. Also das ist jetzt nur mein Beispiel und sicherlich gibt auch so Menschen, die mit dem Status sehr zufrieden sind.
Ja.
Das mag es geben, klar.
Also zum Beispiel, was hältst du von einem Grundeinkommen? Bedingungsloses Grundeinkommen?
Es gibt viele Argumente dafür. Es gibt aber auch einige Argumente dagegen.
Ich bin kein Ökonom. Also so mein Verständnis von Wirtschaft ist echt begrenzt.
Ja.
Und
ich bin jetzt auch kein Experte.
Was spricht gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen? Also so Sven zum Beispiel, unser Protagonisten, würde das ja wahnsinnig helfen.
Genau, der hat ja auch schon gesagt, findet er gut. Aber es gibt natürlich ja unterschiedliche Modelle von Grundeinkommen. Ja. Da müssen wir nochmal ins Detail gehen. Also nur Grundeinkommen jetzt als Wort ist ja jetzt relativ allgemein. Also
sagen wir mal 1.000 Euro ohne Bedingungen jeden Monat auf dein Konto.
Ja, jeder.
Jeder.
Ohne Ausgabe.
Ich würde zum Beispiel sagen, ich würde darauf verzichten. Das ist genauso, wie ich zum Beispiel auf die Corona-Unterstützung verzichtet habe, weil ich mir gedacht habe, ich nehme das irgendjemandem weg.
Ja.
Und ich habe Geld gespart, ich brauche jetzt keine Corona-Unterstützung.
Naja, aber das ist ja das Ding, du sagst halt, jeder bekommt es, ohne Wenn und Aber. Und wenn, dann jeder, dann aber jeder.
Dann, ich finde das ungerecht.
Du nimmst ja niemandem was weg, also weil es ja eigentlich jeder bekommt.
So, aber ich habe das Gefühl so, na gut, aber ich würde
dann... könntest du damit ja zum Beispiel ein Stipendium irgendwie, du könntest jemanden noch unterstützen, wo du sagst, nein, da reichen die 1.000 Euro nicht, dem gebe ich noch die zweite 1.000.
Zum Beispiel.
Ja.
Aber ich würde grundsätzlich erstmal sagen, bei meinem Einkommen als jemand, der für ProSieben arbeitet, der Artikel für den Fokus schreibt, der Kolumnen an DB Mobil hat, ich brauche kein, also ich will das Geld niemandem wegnehmen. Mhm. So, das wird ja bezahlt aus einem Topf und der muss ja woher muss das Geld kommen? Und dann würde ich sagen, dass ab Einkommen X die Leute eben kein bedingungsloses Grundeinkommen kriegen. Oder dass man sagt, dass die dann vielleicht von mir aus eine Steuererleichterung bekommen von irgendwie diesen 12.000 Euro im Jahr, weißt du? Dass man sich so irgendwie...
Na, du darfst es aber auch bürokratisch nicht wiederum so kompliziert machen. Weil dann ist ja wieder das noch und das noch und das noch. Es summiert sich ja dann wieder. Du musst es ja möglichst einfach gestalten, um das halt für alle auch möglich zu machen. Dann hast du ja wieder Bearbeitungskosten und hier und den Aufwand. Das
würdest du sagen, dass 1.000 Euro zu viel sind?
Nö. Ich glaube, das könnte vielen Menschen sehr gut tun. Aber es gibt natürlich die Gefahr, dass sich dann eine gewisse Elite oder eine gewisse Schicht dann noch weiter entfernt. Okay. Also ich glaube, das große Problem in unserer Gesellschaft ist jetzt eher die krasse Spaltung, die sich in den letzten Jahren halt einfach immer mehr irgendwie beschleunigt. Und das müsste aufgehalten werden.
Aber das kann man, glaube ich, nicht aufhalten mehr. Ich habe das Gefühl, da sind wir irgendwie so, das ist so ein bisschen wie Klimawandel. Man kann es einfach nicht mehr stoppen. Man kann sich einreden, man könnte es noch stoppen. Oder es ist der linksliberale, die linksliberale Einstellung, die ich mittlerweile habe. Also ich war früher links, sehr links und war irgendwie auch so irgendwie Gleichheit für alle und alle haben die gleichen Möglichkeiten. Und dann wurde ich aber auch immer liberaler und habe so gesagt, aber dabei bin ich immer links geblieben. So.
Und jetzt bist du Fatalist und sagst, ist halt so.
Ja. Mhm. Also nee, es ist nicht, also es ist halt so und lass uns doch aus dem Rest der Zeit, die wir haben, auf dieser Erde das Schöne machen, was wir haben, weißt du? Und es ist ja auch so zum Beispiel, wenn ich mir so Hartz IV angucke, natürlich hat es den Duktus des Ungerechten, dass es irgendwie Leute diffamiert, in der Ecke stellt irgendwie, so wie eben unser Protagonist heute auch erzählt hat, du kommst da auch nicht mehr raus, weil dann, du bist dann in deinen Hartz-IV-Kreisen. Aber dann gucke ich mir das so, in, also das ist dieser berühmte Whataboutism, dann gucke ich mir das so in anderen Ländern an und da gibt es gar nichts. Da, wenn du keine Arbeit hast, hast du nichts.
Naja, die Frage ist, muss man sich immer am schlechtesten orientieren? Oder kann man jetzt erstmal von den Verhältnissen ausgehen, in denen wir leben? Ja, die sind natürlich ein sehr spezielles Beispiel. Und gerade sieht man ja auch, dass da so gar nichts funktioniert aufgrund dieses extremen Systems.
Ja, aber ist das zum Beispiel auch so, so wie der Markt sich selbst reguliert, reguliert sich da auch sozusagen die Schwachen sterben? Also brutal das klingt, nicht, dass ich das gut finde oder sowas, aber so dieser Markt diktiert, dass die Schwachen sterben.
Ja, so ist es ja nicht.
Aber sie sterben.
Der Markt, was meinst du, der Markt? Wer sind die Schwachen, was ist der Markt?
Also der Markt reguliert alles in den USA. Also von wer leistet, gewinnt, wer nicht leistet, verliert.
Und wenn, das ist sehr simpel, wer betrügt, gewinnt,
Betrügen ist ja auch eine Leistung.
Es ist wer andere Leute ausbeutet, gewinnt,
wenn man das so ganz sachlich betrachtet, ist es eine Leistung. Leute so auszubeuten, dass sie sich ausbeuten lassen. Nicht, also ich betone noch mal nicht, dass die Hörer jetzt hier denken, Thilo ist Monopoly, der Typ hier aus diesem Spiel, weißt du?
Ach so.
Ich muss abbiegen, sondern das ist einfach nur so ganz sachlich jetzt betrachtet, wenn du so willst, ist es eben genau das, was dieser Markt macht.
Ja. So, die Möglichkeiten, die dir gegeben werden, die nutzt du vorher aus.
Genau.
Okay.
So. Ja. Und damit ist auch gezeigt, okay, wenn wer im Kapitalismus nicht besteht, kann sich keine Krankenkasse leisten, stirbt an Corona, es sterben Hunderttausende schwarzer Menschen in den USA, weil die in der Gesellschaft die Schwächsten sind.
Mhm.
Beziehungsweise People of Color. Und da geht dann eben der Kapitalismus in die Menschlichkeit über.
Mhm.
Und diese Schwachen, theoretisch, brauchst du in dieser Gesellschaft ja auch nicht. Die kosten den Staat nur, die kosten das Gesundheitswesen nur. Also jetzt wirklich, ich wiederhole nochmal und betone nochmal, das ist nicht meine Meinung und ich finde das super, dass es so ist, sondern das ist jetzt, wenn wir das so ganz sachlich diesen Superkapitalismus mal uns angucken.
Ja, ich glaube, das wird jetzt einmal für diesen Podcast sehr komplex.
Findest du? Ich finde es gerade noch nachvollziehbar. Ich weiß allerdings nicht mehr, warum wir darüber reden.
Ja, das ist genau das. Wir entfernen uns.
Nee, aber was ich damit sagen wollte, ist
extrem...
Achso, jetzt weiß ich wieder. Was ich damit sagen wollte, ist, in Deutschland gibt es dann eben dieses Hartz IV, was dich eigentlich davor schützen soll, dass du in die Obdachlosigkeit rasselst, zum Beispiel.
Genau, das ist ja grundsätzlich erstmal gut.
Eben.
Ja, finde ich auch. Ich finde es halt einfach nur zu wenig.
Okay.
Und halt so wenig, dass die Leute, die noch Arbeit haben, Angst davor haben, dahin zu stürzen. Und es ist ja nicht nur dieses, ich bekomme Hartz IV, sondern vorher muss ich ja, wie schon gesagt, ich muss ja mich nackig machen, ich muss alle Besitztümer, die ich irgendwie habe, erstmal aufbrauchen bis zu einem bestimmten Freibetrag und dann geht's.
Hält man so, ist es vielleicht dann, hält man so eine Gesellschaft am Laufen, dass du den Mitgliedern deiner Gesellschaft, also deinen Bürgern, Angst einjagst? Dass du sagst so, weißt du, so früher sind die Eltern über die Straße gelaufen und haben gesagt, wenn du in der Schule nicht aufpasst, dann wirst du Müllmann. Dabei ist es eigentlich ein super Beruf im Übrigen.
Ja.
So, aber als Drohung. Und dass heute diese elterliche Drohung, dass man
diese Müllmann Drohung habe ich nie bekommen.
Ich auch nicht, aber das ist so eine klare, du kennst diese Drohung, ne?
Ja, die finde ich sehr schwierig, weil es ja...
Aber du kennst sie?
Nee.
Aber du kennst...
Vielleicht als geflügeltes Wort oder so, dann wirst du Taxifahrer oder
genau
so.
Genau sowas.
Ja. Aber das ist natürlich extrem unfair, weil diese Leute ja auch einen extrem wichtigen Teil zu unserer Gesellschaft beitragen.
Natürlich, aber es war trotzdem so nett. Da fällt mir gerade so ein Witz ein. Ich habe ja mal Kulturwissenschaften studiert.
Ja.
Kennst du den Witz? Was sagt ein Taxifahrer zum Kulturwissenschaftler? Ein Döner bitte.
Ja.
Wo steht denn dem? Genau, also diese Drohung von Eltern, du wirst dann eben Beruf X.
Angst erzeugen.
Angst erzeugen.
Hilft Angst, dich anzutreiben.
Genau, das ist dann sozusagen diese Drohung der Eltern und der Staat in seiner elterlichen Funktion. Mhm. Der sagt dann eben, ja, wenn du dir keine Mühe gibst, dann kriegst du Hartz IV. Ich glaube, das ist genau diese Funktion, Angst.
Ja, klar. Aber das ist ja auch die Angst, die die Eltern weitergeben. Also die haben die ja selber. Also die haben ja nicht nur Angst um das Kind, sondern erstmal um sich selber gehabt. Und jetzt übertragen sie es auf Kind. Und klar, Angst ist bis zu einem bestimmten Punkt auch ein Antreiber. Aber es kann natürlich auch irgendwann dann ins Gegenteil umschlagen. Aber das wird mir zu allgemein. Ich weiß nicht, ob man das so allgemein fassen kann. Ich glaube einfach nicht, dass Angst ein gutes, eine gute Motivation ist.
Ich glaube das auch nicht. Das ist so.
Sondern für mich kann eine Gesellschaft anders funktionieren.
Weil zum Beispiel diese ganzen Protagonisten, die ich jetzt für den Film getroffen habe im Vorfeld, die ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, dann in dem Film sehen werdet. Ich hatte das Gefühl, dass das Hauptmotiv, was die Menschen antreibt, ist so eine ganz diffuse Angst. Mhm. So, also keiner von denen war irgendwie am Boden zerstört oder irgendwie so irre, wie man es eben aus den RTL 2-Reportagen kennt. Alle waren unfasslich normal. Also das waren wirklich ganz normale Leute. Und alle haben irgendwie immer so diese Angst, nicht sich selbst zu genügen. Mhm. Und das war deren Antrieb. Und das ist der gleiche Antrieb, den auch ich habe, im Übrigen.
Ja, den habe ich auch. Den kennen, glaube ich, viele.
Ich glaube, aber... Und dann fragt man sich, warum in Deutschland, also es gibt die Frage, wirst du nicht beantworten können, die können auch wiederum Ökonomen beantworten, so, wenn uns alle dieselbe Angst antreibt, warum ist die so, warum gibt es so unterschiedliche Varianten von unserem Leben? Also zum Beispiel Sven eben super gebildet, so ein bisschen früh vielleicht aus der Schule raus, aber total smart, hat sich bis heute, bildet sich immer weiter, raucht ein bisschen viel, das ist so das Einzige, was ich sagen würde jetzt. Ja. So. Aber wir beide sollten still
dampfen
halt. Das ist so diese Ungerechtigkeit des Zufalls.
Selbstverständlich. Es ist Delitzsch.
Ja.
Weißt du, es ist eine kleine Stadt im Osten.
Das ist das, worüber wir gesprochen haben, als wir hergefahren sind. Dieses, wie, dass ich privilegiert bin, dadurch, dass ich in einer Großstadt geboren bin und mit dem Selbstbewusstsein, na klar kann ich Journalist werden.
Ja.
So, ich glaube, wenn du in Delitzsch oder in anderen Kleinstädten groß wirst, dann musst du erstmal den Gedanken haben, na klar kann ich diese Stadt verlassen.
Genau.
Oder das Dorf.
Ja.
So.
Na, und das auch wirklich wollen und nicht sagen, naja, vielleicht ist mir doch irgendwas so wichtig und vielleicht bin ich doch so heimatverbunden oder ortsverbunden oder meine Freunde sind noch hier und ich will einfach nicht weg. Ich sehe einfach keinen Sinn darin, keine Perspektive darin, jetzt hunderte Kilometer irgendeiner Arbeit hinterher zu fahren. Und die Frage ist ja auch, muss das jeder tun?
Ja.
So. Also warum setzt es eine Gesellschaft voraus, dass Menschen sich von ihren liebsten Menschen verabschieden sollen? Nur um arbeiten gehen
zu können. Das ist, glaube ich, die Kompromissbereitschaft, die der Kapitalismus uns lehrt.
Genau.
Aber warte, lass uns mal.
Aber er arbeitet ja. Das ist ja der Punkt. Ja. Also er arbeitet, also er macht halt einfach keine bezahlte Lohnarbeit. Und das ist ein großer Unterschied.
Lass uns nochmal zurück zu dir kommen. Also du hast dann dieses 11 Monate Hartz IV bekommen?
Lass mich kurz nachdenken. Ja, sowas.
Lass uns einfach halt halber
ein Jahr sagen. Ja, es war ein knappes Jahr.
Sowas. Also du hast sozusagen von 450 Euro ein paar zerquetschte...
Na, damals noch nicht so viel, waren es 3,85 oder sowas. Oder, ja, sowas.
Also 3,85 und ein paar zerquetschte hast du gelebt.
Ja, und wie die Miete noch.
Wie, also das war ja das Geld, was du aufs Konto bekommst.
Genau.
So. Mhm. Wie lebt sich das davon? Also ist auch eine blöde Frage, weil ich habe irgendwie in meinem ersten Jahr nach dem Volo habe ich von 250 Euro im Monat gelebt, weil mehr habe ich nicht verdient. So, das ist so.
Ja, es gab vorhin, als wir das eine Interview mit ihm hatten, diesen Moment, wo ich mich selbst erkannt habe, als er von seinem Kreistagstreffen da gesprochen hat und er nippt den ganzen Abend an einer Cola.
Ja.
Dieses Gefühl kenne ich auch. Ich kann mir bestimmte Sachen nicht leisten oder ich will irgendwo dazugehören. Ich bin irgendwo, kann mich noch an eine Situation in der Zeit erinnern, da hatte ich eine Freundin, die wollten ins afrikanische Restaurant und die hatten halt alle irgendwie Kohle und ich saß so da und ich habe gesagt, ich habe keinen Hunger. Einfach, weil ich mir irgendwie da das Essen nicht leisten konnte. Und ich habe dann halt den ganzen Abend nicht gesagt, ich kann es mir nicht leisten, sondern ich habe jetzt nur ein Getränk getrunken.
Und das war mir unendlich. Ist das Freunden nicht aufgefallen?
Nee, es war ja eine Frau, mit der ich damals so mehr zu tun hatte. Und von der die Freunde und Freundinnen so
treffen. Aber wie unaufmerksam war denn diese Freundin?
Ja, ist ja immer eine Frage, wie gut man das spielt. Also du lernst ja dann auch einfach
Du, allerdings bist du ja so ein Spinner. Du hast bestimmt dann auch sowas erzählt wie du, ich mache hier gerade eine Wasserdiät.
Nee, es ging gar nicht um Diät. Ich habe einfach vorhin schon gegessen. Ich habe jetzt gar keinen Hunger.
Okay.
So, ja. Weißt du, da muss ich ja gar nicht groß rumspinnen. Also mir hat, glaube ich, der Magen schon geknurrt, als ich wieder gegessen habe. Ich habe halt einfach getrunken und wollte mir nicht die Blöße geben. Du, ich habe jetzt einfach gerade nicht das Geld, um mir mal 20, 30 Euro oder noch mehr für hier so einen Strauß. Also ich war damals ja Vegetarier, aber halt irgendwie für so ein,
ja, für so ein Essen
fancy Essen auszugeben, geht nicht. So, und das, und die
war mir damals auch, früher hat man sich auch so, ich hatte immer einen Freund, der hatte immer Geld. Mhm. Von dem habe ich mir immer so einen Fuffi geliehen. Das weiß ich immer noch. Ich habe dann immer so Monate gebraucht, um diesen Fuffi zurückzuzahlen.
Ja.
So ganz lange. So kann ich dir erstmal einen Zehner geben. Und das ist so, weil das ist so, davon hat Sven halt heute erzählt, von diesem sogenannten 50er.
Ja.
Das ist so wie so eine krasse. Und ich kann mich noch daran erinnern, das ist, wie gesagt, das ist gerade mal so 10 Jahre her oder so, dass ein 50er über eine Hälfte eines Monats bei mir entschieden hat.
Ja.
So, wenn ich den habe, dann, ich meine, ich habe früher mich dann immer mit meiner anderen Oma, Oma Uschi, getroffen. Die hat immer 100 Euro pro Kaffee trinken mit Oma.
Aha. Dann, so eine Rechnung kenne ich auch.
Und dann war ich irgendwie so manchmal irgendwie so einmal am Anfang des Monats bei Oma und einmal am Ende des Monats. Ja. Meine Oma hat es natürlich total durchschaut, aber sie, für meine Oma war das egal. Und wir haben es auch mit offenen Karten gespielt. Und sie meinte dann so, aber gib irgendwie, wo gehst du denn jetzt heute Abend hin und gibst denn das aus?
Mhm.
Aber ich kenne das, dieses Gefühl, dass du mit... Aber bei mir war das eben damals so, ich habe gerade, für den Hörer muss man das erklären, ich habe gerade Ben so auf die Schulter geklopft. Das war so, ich ging nie davon aus, dass der Zustand immer bleiben wird. Für mich war das so wie so eine Zwischenphase. Mhm. Und bei unserem Protagonisten Sven ist es halt so...
Es ist dauerhaft.
Es ist dauerhaft.
Ja, es zieht sich durch sein Leben.
Und war das bei dir auch so, dass du wusstest, es ist nur eine Phase? Oder halt, war das bei dir so, dass du dachtest so, nee, Moment, das kann jetzt auch für immer so sein?
Nee, also ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, irgendwann wird es sich schon fügen. Und ich war ja nie darauf aus, Geld zu verdienen, sondern erstmal einfach das zu machen, worauf ich Lust habe und das, was sich gut anfühlt. Klingt jetzt irgendwie komisch für einige vielleicht, aber das Gefühl hatte ich irgendwie. Ich wollte irgendwie in dem System, womit ich eh schon viele Probleme hatte, sehr kritisch dem gegenüberstand, irgendwie nichts machen, womit ich anderen Leuten hart schade.
Ja.
Irgendwie niemand ausbeute, niemand verarsche, nicht auf Teufel komm raus jetzt Monetas mache und damit irgendwas am Laufen hatte, was ich eh scheiße finde, sondern ich wollte irgendwie das machen und dann hat sich ja das irgendwie angeschlossen, dann hat sich das irgendwie gefügt. Und dann hatte ich natürlich immer noch lange nicht viel Geld, aber irgendwie hat es immer funktioniert.
Ja.
So. Und dann hatte ich das Gefühl, es geht langsam peu à peu immer ein bisschen weiter aufwärts. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Phasen, wo man so ein bisschen dran zweifelt, aber grundsätzlich, wenn du erstmal was hast, wo du Freude dran hast, das ist ja auch das, was jetzt Sven auch erzählt, mit seinem Ehrenamt, das gibt ihm ja unglaublich viel. Und dann kriegt er immer wieder den Deckel von der Agentur.
Ja.
So, du bist nichts wert, weil du keine Lohnarbeit machst. Dabei arbeitet er 40, 50, teilweise 60 Stunden in der Woche und hilft vielen, vielen Menschen damit.
Ja.
Aber es wird nicht gewertschätzt. Und bei mir war natürlich dann die Wertschätzung über die Rückkopplung der Kolleginnen und Kollegen, über die Rückkopplung meiner Chefs dann irgendwann.
Na, und auch die Kohle.
Und also, natürlich auch das Geld, dass ich mich am Leben halten konnte, dass ich niemand mehr auf der Tasche liegen musste. Ja. Dass ich einfach dann gesagt habe, okay, nach dem guten Jahr und auch der noch der einen Weiterbildung, die sie mir bezahlt haben, dass ich dann auch eine Festanstellung bekommen habe, jetzt bin ich drin und jetzt verbeiße ich mich so doll hier drin, dass ich da auch nicht mehr rausfliege.
Wofür hast denn du in der Zeit deines Lebens Geld ausgegeben? Was waren so wichtig? Wofür wolltest du Geld haben?
Weil das naja, ich sag mal so am Anfang... Nein, mein erstes Geld habe ich mit 13 verdient.
Da war mal jetzt so mit 20 nach Hartz IV. Ja. Du hast angefangen, dann so ein bisschen Geld zu verdienen.
Ja.
Und was war dir so, oder ja, was war dir wichtig? Was wolltest du dir von dem verdienten Geld kaufen? Also wo hast du dann zum ersten Mal diese Freiheit gespürt? Okay, jetzt ist es jetzt ein bisschen nervig. Wir haben jetzt nämlich gleich einen Termin, weil wir nochmal mit Sven Armbrot essen, wie ich sagte. Vor uns fährt aber ein Laster, der fährt 40. Und ich bin ein großer Angsthase auf Brandenburger und sächsischen Straßen, weil ich nicht auf zweispurigen Straßen gerne überhole.
Ja, aber wir haben ja schon gesagt, dass wir uns so
verspät.
Ungefähr eine halbe Stunde.
Das haut auch hin, wir sind jetzt 20.20 20 kommen wir an, laut Navi.
Also
dann fahren wir jetzt hier einfach mal ein bisschen 40. Ja.
Genau, das erste Geld.
Ja, also was wolltest du, nee, nicht das erste Geld, sondern wofür wolltest du Geld haben?
Na, musst du mich dann auch erst mal
fragen.
Ja, ja, einfach erstmal mich am Leben zu halten. Das war das Vordergründigste.
Nee, das ist darüber hinaus.
Ach, darüber hinaus.
Also sozusagen, also wofür, also das was hat dich angetrieben, damit du, ich brauche jetzt mehr Geld, weil ich will... XY machen.
Mich hat nie das Geld angetrieben. Mich hat nie das, dass ich mehr verdient habe, Geld angetrieben.
Deswegen,
das hat sich dann irgendwann ergeben.
Also ich verdiene ja immer noch nicht sehr viel Geld.
Okay, ich anderes Beispiel. Du hast irgendwie so, ja, dein Hobby ist, du sammelst irgendwie Swarovski-Schwäne.
Nee.
So, also hattest du irgendwas, wo du sagen würdest, dafür brauche ich aber Geld, damit ich das Hobby XY weiter betreiben kann? Oder das Interesse oder die Neugierde oder...
Ja, ich habe dann irgendwann angefangen, mir so meine Freiberuflichkeit so ein bisschen mit die Technik noch und dass ich mir das irgendwie langsam aufbaue. Das ist ein lustiges Phänomen.
Die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts kennen ja auch noch einen anderen aus dem Team, Flo, der ja auch wirklich eine Kirchenmaus, arm wie eine Kirchenmaus ist.
Ja, und viel auch unbezahlte Arbeit macht.
Und viel unbezahlte Arbeit macht. Aber wenn er dann mal Geld hat, kauft er sich irgendwie für 6.000 Euro ein Mikro. Oder für irgendwie so unfassbar teure Sachen. Ey, da bin ich aber gut aufgestellt.
Nee, mir ging es gar nicht um die gute Aufstellung, sondern mir ging es darum, das habe ich gerade nicht und ich will unabhängig sein. Wenn ich einen Film machen will, dann will ich nicht irgendjemanden fragen, ob ich mir die Technik jetzt ausleihen kann, sondern ich will selber Ton haben. Das war zum Beispiel letztes Jahr eine große Investition.
Okay. So,
dass ich sage, wenn ich eine Doku mache oder wenn ich jetzt übernächste Woche mit meinen Filmworkshop-Jugendlichen einen Film über Obdachlosigkeit in Berlin mache, dann will ich niemanden fragen, ob ich dafür jetzt irgendwas kriegen kann, sondern ich will es einfach machen.
Ja, aber du wüsstest ja, dass du von uns immer was bekommen würdest, ne?
Genau, das, vielleicht brauche ich auch noch die ein oder andere Optik, die ich nicht habe, aber ich will nicht zu viel, weißt du, so dieses, ich will möglichst mein eigenes Ding machen. So, das war, glaube ich, ein Antrieb. So, ich will
unabhängig sein. Okay, das ist die Antwort.
Ja.
Sozusagen, dass du dann bei dir ist es, ne gut, jetzt frag mich mal gegen.
So, und Thilo, also bei mir war es die Unabhängigkeit. Was war es denn bei dir?
Bei mir war es tatsächlich Reisen,
ja,
und Technik.
Mhm.
Ich hatte immer im Hinterkopf, ich möchte, wenn ich irgendwie morgens aufwache und ich sage, ich möchte jetzt nach Taiwan, dann möchte ich mir das leisten können. Nicht für Urlaub, sondern um was zu erleben, um es aufzuschreiben. Mhm. Und bei mir war das so, ich habe das gehasst, diese Abhängigkeit von so Auftraggebern. Mhm. Dieses so, dass ich habe früher ganz viele so Auslandsreisen immer gemacht über Reportagen, die ich geschrieben habe und habe dann immer an die Auftraggeber habe ein Land, wo ich hin wollte, mir gesucht und eine Geschichte da drin gefunden und dann die Geschichte verkauft, damit ich ins Land fahren kann.
Yep.
Und mich hat es aber genervt, dass ich immer erst das machen musste.
Mhm.
Und eben als Nerd Technik. Also ich wollte irgendwie Videospiele spielen, ich wollte mir irgendwie ein Spiel kaufen, wann ich kann. Das waren so ganz blöde Sachen. So, ich wollte halt einen Mac. Ich wollte einen iPod damals haben. Wenn ich ihn mir kaufen wollte, hätte ich ihn mir kaufen wollen. Und dann bin ich halt tatsächlich in diese kapitalistische Tretmühle gibt's.
Ins Hamsterrad.
Da bin ich dadurch ja da reingefallen. Also
ja.
So, okay, der neue iPod kostete irgendwie damals irgendwie 900 D-Mark.
Mhm.
So. Und 900 D-Mark hieß für mich... Nee, weil das war schon Euro-Zeiten, als ich dann so, also der kostete dann irgendwie so 800 Euro oder so und das hieß, ich muss irgendwie zwei Reportagen schreiben. Und dann habe ich immer alles in meinem Leben so gerechnet. Und wenn man in seinem Leben so rechnet, dann bekommt man Probleme im Finanzamt. Weil die 800 Euro, die du für eine Reportage bekommst, da muss man auch noch Steuern von zahlen.
Ja.
Die kannst du nicht direkt gleich wieder ausgeben.
Das
dann fängt man an, sich einzubilden, naja, Moment, aber ein iPod ist ja nun auch eine Betriebsausgabe.
Mhm.
Und dann denkt man, dass man nie Steuern zahlen muss.
Mhm.
Es ist ein großer Irrglaube, den Ben und ich beide erfahren mussten. Knallhart.
Ich habe ihn dieses Jahr erfahren, ja.
Du hast ihn dieses Jahr erst erfahren?
Ja.
2020 erst?
Nein, ja, eigentlich letztes Jahr,
ja.
Aber es zieht sich jetzt noch so in das Jahr. Aber
ja, den Fehler macht jeder Freiberufler.
Ja, man muss halt auch Fehler machen.
Ja.
Also es gehört dazu und es erzählt einem ja, also natürlich erzählt es
eigentlich,
aber es ist eher so Mundpropaganda und der eine hört das und der andere hört das und irgendwie, es gibt ja kein Seminar, also natürlich gibt es das, aber jetzt nicht.
Es gibt immer die Geschichte von dem, der da musste ich plötzlich 100.000 Euro nachzahlen. Dann, ja, es passiert mir nicht. Ich bin nicht derjenige, der
so das viel passiert. Ist es zum Glück bei mir lange nicht.
Ja, ich habe recht lange gedacht, dass man die Rechnung direkt sich was davon kaufen kann. Naja, egal.
Zurück
zum Thema.
Ja.
So. Genau, und dann hat sich, wie ich vorhin eben sagte, dann so eben erst so mit 32, 33, 34 hatte ich dann so die erste finanzielle Freiheit.
Mhm.
Also es hat bei mir auch echt, ich habe halt mit 22 angefangen zu arbeiten und ich habe echt, musste 10 Jahre durchhalten. Also ich hatte auch irgendwie so, also ich habe dann irgendwie, es gab dann diesen Moment, wo ich dann schon auch relativ viel verdient habe als Freiberufler, aber ich habe das ganze Geld auch dann wieder reinvestiert. Also weil ich dann angefangen habe, diese Firma aufzubauen,
genau.
Also jetzt die Uncovered macht. Also ich hatte dann trotzdem nicht mehr Geld. Also ich habe dann auch bis 31 in der WG gewohnt, 32 eigentlich, so in dem Dreh, also es war dann irgendwie so ein fließender Übergang und jetzt mit 39 habe ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich ein erwachsenes Leben. Mhm. Jetzt habe ich so, okay, ich weiß, wo Geld herkommt, ich weiß, wie ich damit umgehen soll. Ich habe mich mit Geld aus, ich habe mich auch nie mit Geld aus, ich konnte auch nicht mit Geld umgehen. Geld war mir immer Schnuppe. Das war dann so, aber das habe ich gelernt, das ist ein Satz, den du nur sagst, wenn du genug Geld verdienst. Mhm. Aber stimmt ja nicht, weil dir war ja Geld irgendwie auch
Schnuppe. Mir war auch Geld total
egal. Mir war ja auch Schnuppe, wirklich, als ich kein Geld hatte. Also deswegen.
Ich habe von gestern auf morgen gelebt und das war mir total egal.
Wie war das? Du bist jetzt mit deinem Vater zweimal, ne?
Ja.
Nach Curaçao gefahren zum Tauchfilme drehen, was ja ein extravaganter und teurer Urlaub auch ist.
Ja.
Wie war das, dass du dir das jetzt plötzlich leisten kannst? Also dass die Arbeit...
Naja, ich habe es mir halt nicht komplett alleine geleistet, sondern er hat halt auch schon was dazugegeben. Also er wollte mir das mit mir unbedingt machen.
Ja.
So, und er hat halt auch viel davon bezahlt. Ich habe jetzt einen Anteil gezahlt, aber es ist nicht alles. Ich könnte es nicht komplett. Ja, ja. Also so weit bin ich noch nicht, dass ich jetzt sage, ich kann mir so ein extravagantes Hobby alleine komplett irgendwie leisten. Oder mein Vater hat von Anfang an immer mich dabei unterstützt bei dem, was ich dann gemacht habe. Also auch meine erste Kamera irgendwie finanziert damals, irgendwie mit der ich dann halt viel gedreht habe. Genau, also er hat halt immer schon so gesagt, ich unterstütze das so voll und ganz. Und
ich glaube, das ist krass wichtig, weil diese elterliche Unterstützung zu bekommen, weil Sven, also der Protagonist, erzählte uns eben auch, dass er diese Unterstützung nie erfahren hat. Mhm. Dass er eher so ein wirres Leben geführt hat. Mhm. Was so Elternrolle, die Oma hat ihn großgezogen, mhm. die Mutter war überfordert mit drei Kindern. Drei oder vier?
Ich glaube, er war das Dritte. Und das Dritte wollte sie nicht mehr so richtig haben und hat ihn dann zur Großmutter gegeben.
Und das ist, glaube ich, so... Irgendwie so, das kann ich eben nicht verstehen. Das ist zum Beispiel, das ist das, was eben die Gefahr dieses Armutsfilms ist, weil ich eben in einem so behüteten Elternhaus aufgewachsen mhm. bin, wo jede Spinnerei von mir Unterstützung erfahren hat. Mhm. Also es gab mal eine Phase in meinem Leben, da wollte ich irgendwie Künstler werden. Und dann haben meine Eltern mir eben Kohle gekauft, also hier so Zeichenkohle
ja.
und Blöcke und Bleistifte und irgendwie alles Mögliche und haben das unterstützt. Und dann wollte ich irgendwie Filmemacher werden, habe dann irgendwie in einem Gymnasium so einen Zombie-Film gedreht, mhm. haben sie mir eben irgendwie eine Videokamera gekauft. Mhm. Also sie haben das immer unterstützt, auch finanziell. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was man nicht unterschätzen darf.
Überhaupt nicht. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig.
Also auch nochmal hier, ne? Danke an meine Eltern. Ich weiß ja, dass die diesen Podcast hören. Danke, Mutti. Danke, Vati. Vati kennt er ja auch. Und natürlich auch meinem Bruder, danke, weil der nämlich auch meine ganzen Beklopptheiten unterstützt hat. Und man darf nicht vergessen, als ich geraucht habe und gekifft habe und geschwänzt habe und mein Taschengeld nicht mehr gereicht hat, habe ich meinem Bruder 100 D-Mark aus seiner Spardose geklaut.
Uiui.
Und das hält er mir bis heute vor.
Ach, das weiß er?
Das natürlich weiß er das.
Okay, da hätte sein können, dass es hier so eine Offenbarung
ist. Das ist irgendwie relativ schnell gemerkt. Und es wird mir bis heute auf jeder Weihnachtsfeier, wird mir, also hier Weihnachten, wird diese Geschichte immer wieder rausgeholt, dass ich meinem Bruder 100 Mark aus seinem kleinen Plastisafe, der hatte so einen Plastisafe,
ja. kennst du
den? Der, glaube ich, so in der Yps zum selber zusammenbauen drin war, habe ich es ihm rausgeklaut.
Es gibt diese Familienfabeln, die werden halt...
Das ist leider keine Fabel.
Ja, aber halt Fabel im Sinne von Geschichte, die werden halt immer wieder rausgeholt.
Sind die hier sogar verabredet?
Na, die zwei heißt es.
Das ist doch hier irgendwo, ne?
Mariuschka.
Aber warte mal, da ist der Turm wieder. Wo waren das nochmal?
An dieser Stelle möchte ich auch meinen Eltern nochmal danken. Danke Mama, danke Papa. Und meinen Geschwistern. Isabel, Johannes.
So ein bisschen wie so, wie man früher im Radio oft hat. Da kann ich doch meine Mutti grüßen.
Ja.
Warte mal, ist das irgendwo? Also wir sind jetzt in Delitzsch und im Übrigen Delitzsch ist so das New York Sachsens. Hier gibt es nur Einbahnstraßen. Und hier hinten ist auf jeden Fall sein Büro. Von Svens Büro.
Bringt jetzt natürlich den Hörerinnen und Hörern gar nichts, dass wir... Das ist auch ein schönes Bild.
Und jetzt hier links müsste jetzt... Ja, da ist er.
Sehr gut.
Ich glaube, hier darf man gar nicht mit dem Auto. Ich bin jetzt, glaube ich, in so einer Fußgängerzone.
Wir haben ja komisch angeguckt. Nur bis jetzt geht's.
Ja, ist auch richtig voll.
Ja.
So, wollen wir ich sag mal jetzt gleich Tschüss.
Ja.
Dem Podcast. Aber eine Frage nochmal für die Podcast-Hörer und Hörerinnen an dich gerichtet, also an dich, Ben, damit sie es hören können.
Mhm.
Wir waren ja jetzt schwimmen und ich habe jetzt meinen Haargel gar nicht dabei. Kann ich so jetzt...
Du siehst ein bisschen aus wie sehr kleine Igel aus dem Osten.
Mackie?
Ja, nee, dieser... nicht Igel, doch, Mackie. Ich weiß, ja.
Aber glaubst du mal, da ist Sven, ich sehe ihn schon, aber kann man hier, die Haare sind okay, oder?
Ja.
Ist ja dunkel. Ja, es
versendet sich.
So, das war's. Diese Folge wurde präsentiert vom Mobilfunkanbieter Five. Und wir hören uns nächste Woche, liebe Hörerinnen und Hörer.
Tschüss.
Danke, Ben.
Danke.
Für drücke ich den Ruf.
Danke dir.
Da auf den Leuchteknopf?
Da auf den, den ich mir... Genau.